Jo, Test, Test, bin ich näher? Hörst du
Du
mich?
musst auf extern noch drücken.
Ah, warte mal. Jetzt sind wir. Ah, jetzt. Ich höre mich?
Das ist nur die Frage, ob das schon jetzt ist an.
Okay. Naja, also, wir waren lange nicht mehr im Studio und daher müssen wir jetzt erst nochmal herausfinden, wie diese Technik funktioniert. Denn heute ist wieder mal ein Donnerstag im Monat, der vierte im Rhythmus, daher. Unbekannt im We also es wechselt halt immer durch und dementsprechend ist ab 14 Uhr hier der Datenkanal. Oder falls ihr uns jetzt auch an einem anderen Tag hört, dann mag es vielleicht auch der Sonnabend sein, Sonnabendabend in Weimar oder gegebenenfalls auch der Sonnabendnachmittag hier in Jena. Oder eben völlig zeitunabhängig auf dem über die Webseite datenkanal.org. Dort verteilen wir nämlich auch diese Aufzeichnung als Podcast, sodass ihr jederzeit die Sendung ganz nach Belieben anhalten, schneller vorspulen oder auch doppelt und dreifach hören könnt. Jo, und wir, das sind der Jörg Sommer. Hi.
Und der Jens Kubizil, auch hi.
Jo, wir mussten jetzt leider durch die ganze Corona-Situation eine Pause einlegen und haben jetzt, ja, in gewisser Weise auch massenweise Themen gesammelt für die kommenden Sendungen und starten dementsprechend heute erstmal wieder in unseren regulären Rhythmus, versuchen also dann die normalen Sendungen wieder im üblichen Takt zu bringen.
Nebenbei bemerkt wird gerade bemängelt, dass du ein bisschen leise zu hören bist.
Ah, okay. Danke sehr, danke sehr.
Also,
Wir könnten.
genau, du kannst dich noch ein bisschen lauter machen. Das war also sozusagen, es ist auch sehr schön, wenn in der Sendung kann man quasi Live-Feedback abgeben, wie gerade geschehen.
Richtig.
Das
Wobei,
passierte
das hier war ein richtiges Vor-Ort-Feedback.
Nein, das war kein Vor-Ort-Feedback,
Ach.
sondern das war ein Feedback über unseren Chat-Kanal, über die
Ah.
Matrix.
Okay, na das ist ja cool. Dann hat das wieder geklappt.
Genau, und da hat also jemand uns gesagt, wir sind zu leise zu hören.
Beide?
Und
Ich kann
nee,
auch.
nur du. Also wurde nur
Okay.
gesagt, Jörg ist ein bisschen leise.
Ja.
Und ja, ich hoffe, jetzt bist du
Ja,
besser
genau.
zu hören. Ich weiß nicht, du sitzt halt
Kein
an den
Problem.
Ausschlagemetern. Du musst es halt
Ja.
beobachten, wie gut du ausschlägst.
Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, aber wir können jederzeit nachsteuern. Also
Genau.
für mich ist es heute eine etwas ungewohnte Situation, da ich sonst immer mit einem Headset arbeite, also wo das Mikrofon fest vor dem Mund verankert ist. Und heute ist es aber die Trennung Kopfhörer und Mikrofon, sodass ich hier mich auch bemühen muss, nicht ständig beim Kopfdrehen den Mund vom Mikrofon wegzubewegen. Aber wir haben schon andere technische Probleme hier in der Sendung gemeistert und nach so vielen Jahren punkten wir einfach dann mit Erfahrung.
Ja, genau, das ist alles easy.
Sehr schön.
Genau, also wir sitzen heute mit genügend weitem Abstand, mit offenem Fenster und so weiter und versuchen sozusagen alle maßgeblichen Hygienerichtlinien einzuhalten. Also auch wenn ihr da draußen irgendwie mal Autogeräusche oder sowas hört, ist das dem geschuldet, dass in seltenen Fällen mein Auto am Fenster vorbeifährt.
Richtig. Wobei wir auch das ja zuvor schon gemacht haben, dass im Sommer, wenn es sehr warm im Studio war, wir hier kurz an das Fenster offen gelassen haben und etwas die Natur hereingeholt haben.
Richtig.
Richtig. Und Orga-Sachen, haben wir irgendwelche Orga-Ankündigungen?
Brr, aus meiner Sicht keine.
Keine großen?
Aber mir würden jetzt auch keine
Nö.
einfallen.
Genau. Es ist ja aktuell auch wirklich, dass alles ein bisschen ja, zum Erliegen gekommen ist und so langsam erst die ganzen Sachen wieder erwachen müssen. Die ganzen Veranstaltungen, auch was lokale Veranstaltungen sind. Aber in den nächsten Folgen oder sowas können wir dann vielleicht auch noch irgendwas mitliefern. Richtig. Und dementsprechend werden wir heute kurzerhand in die wieder uns einem technischen Thema widmen. Wobei ich das Ganze auch noch ein bisschen weiter ausholen wollte und eventuell noch mal ein bisschen über die Rolle von Google im Internet.
Oh, du weißt aber, dass wir schon nur 2 Stunden Zeit haben.
Das ist richtig. Ich würde das auch hier wirklich nur exemplarisch. Also weil das ein schönes Beispiel einfach ist. Wie es um Google und das Internet oder das Verhältnis halt bestellt ist. Und da kann man auch hier, ist wirklich auch Google nur das Beispiel hinten dran kommen, nämlich auch genauso Facebook oder Cloudflare, die genauso im Prinzip mit einer gewissen Macht auftreten und dadurch erst gewisse Entwicklungen möglich machen oder entsprechende Ressourcen mitbringen, also wirklich auch Programmierer, Technik, um gewisse Entwicklungen, also eben Kernel oder auch eben technische Sachen, dann zu ermöglichen, zu erproben. Jo, und so ein bisschen hat sich das jetzt hier auch schon angedeutet. Es geht eben auch um eine technische Entwicklung konkret in der heutigen Sendung, die von Google ausging. Und zwar geht es um HTTP3 und Quick. Das sind immer so zwei Dinge, die zusammen in einem Atemzug genannt werden. Grundsätzlich sind schon andere, also gibt es eine Trennung zwischen beiden. Es ist wirklich nicht, dass beides das gleiche ist. Aber es hat sich einfach von der Historie auch eben in die Weiterentwicklung von HTTP2 eingefügt. Und es ist einfach dann das Quick-Protokoll mit daraus entstanden. Hat auch wesentlich mehr dann am Ende abgedeckt, als ursprünglich vielleicht das Ziel war. Denn wenn man sich so mal historisch anschaut, hat sich Google schon lang auch mit solchen Fragen beschäftigt. Wie bekommen wir unsere Dienste schneller, in dem Sinne angenehmer, schöner für die Benutzer? Einerseits hat Google ja wirklich die Sachen, dass sie mit diesem Chrome-Browser in der Hand halten und natürlich auch massenweise an Diensten, angefangen von der Suchmaschine über Gmail und YouTube, haben sie auch die Kontrolle über die Gegenseite. Und das hat bei Google eben auch zu diesen Möglichkeiten geführt, dass sie da Experimente machen konnten. Und eines dieser alten Experimente ist Speedy. Also das.
Genau, aber also ich meine, wir haben uns jetzt sozusagen im Vorfeld gar nicht großartig drüber unterhalten. Und was mir fehlt, ist sozusagen eine Sendung zu HTTP 0.9, 1.0 und so weiter. Also ich würde sozusagen, bevor du jetzt sozusagen zu Speedy und anderen kommst, gerne noch ein bisschen so erstmal klären, was HTTP überhaupt ist. Weißt du? Also und warum gibt es jetzt 3 und warum gibt es 2? Also ich meine,
hatten wir nicht echt schon eine HTTP-Sendung? Ich dachte, wir hatten schon mal eine Sendung, in der wir diskutiert haben, wie kommt die Browser-Anfrage zum Server und wie läuft das Ganze ab? Was heutzutage als Web ja bezeichnet wird, ist in HTTP zum guten Teil. Also es hat ursprünglich, oder das Internet hat ja vom Aufbau her die Konstellation, man hat ein Ende, ein anderes Ende und dazwischen gibt es eben das Internet, was eben die verschiedenen Teilnehmer miteinander verbindet. Also über verschiedene Netzwerkgrenzen hinweg komme ich von meinem Browser ausgehend, von meinem Laptop ausgehend zu meinem Provider. Der Provider hat dann wieder eine Anbindung zu jemand anderen. Und so weiter, bis er am Ende in einem Rechenzentrum landet, wo eben ein Server steht. Das ist so dieses ganze Ende-zu-Ende-Prinzip, dass dass im Prinzip die Rechner direkt miteinander reden, im Gegensatz zu vermittlungsbasierter Kommunikation, also wie man zum Beispiel sagt, dass das früher über die zentralen Stellen der Telefongesellschaften, also im Prinzip das Fräulein vom Amt. Und da, um miteinander zu reden, gibt es natürlich verschiedene Vereinbarungen, dass gesagt wird, wenn ich dir etwas schicke, dann hast du das in folgender Form zu interpretieren, bedeuten die und jene Bytes das und das. Und dementsprechend hat sich da auch etwas entwickelt, dass man angefangen hat, wie kommunizieren Rechner erstmal direkt miteinander, wie funktioniert das dann über weitere Strecken. Und am Ende, und es ist im Prinzip dieses interessante Konstrukt herausgekommen, dieser TCP-IP-Stack oder auch der ISO-OSI-Schichtenmodell, was nämlich den interessanten Entwurfsknackpunkt hat, dass man an der Stelle versucht, eine Schicht gegen die andere abzutrennen. Man hat also in einem Datenpaket, das wird dann halt so wie eine Zwiebel aufgebaut, so dieses Zwiebelbeispiel ist eigentlich immer passend, dass an der Stelle die oder das Paketmodell, also so wie man im Prinzip auch Pakete zum Beispiel im realen Leben packen könnte, dass man eine Schachtel nimmt, legt da eine wichtige Sache hinein und diese Schachtel packt man wiederum in einen größeren Karton und unter Umständen das Ganze dann nochmal in einen größeren Karton. Wenn man das realweltlich auswalzt, dann ist das eben der Artikel, den irgendwie der Versandhändler in einen großen Karton mit verschiedenen anderen Datenpaketen legt oder mit Dateninformationen und dieses Paket dann wiederum packt er in einen großen Container, der da aufs Auto geladen wird und dann wird dieser Container zusammen nochmal auf ein Schiff gepackt oder sowas. Also das könnte man sich so unter Packen und Zusammenstellen vorstellen. Und ähnlich läuft das halt auch mit den Daten im Internet ab. Und auf diese Art und Weise hat man aber eben auch eine konkrete Abstraktion geschaffen. So wie es halt auch im realen Leben die Sachen gibt, wie diesen Euro-Container, der da auf Schiffen hin und her fährt, oder eben diese bekannten Euro-Paletten, die eben wirklich eine Standardisierung sind, wie etwas verpackt wird. Und auch bei Amazon die Pakete bestellt, merkt auch, dass dort Kartons immer in Standardgrößen kommen. Die haben nicht auf die Ware angepasste Kartons, sondern die hüllen die eigentlichen Waren in größere Kartons, die eben auch wieder einem Standard folgen. Und ähnlich ist es dann auf der Datenebene, dass man ein Bild, sag ich jetzt mal, nimmt, hüllt das in gewisse Standardinformationen ein und eben zum Beispiel Bilder lassen sich auch über HTTP übertragen. Da werden eben die HTTP-Header die HTTP-Informationen mit dran gepackt. Dieses HTTP oder das entstandene HTTP-Paket wiederum wird dann mit TCP, also mit den Headern für die Übertragungskontrolle versehen. Dann wird darum nochmal Adresse, also da kommt dann die Adresse drumherum, was auf der IP-Ebene ist. Und dann kommen noch ein paar Schichten für technische Übertragungsdetails. Aber das ist so der grundsätzliche Aufbau. Und eben in diesem Stack ist HTTP ein Element und dafür verantwortlich, um Nutzdaten zu übertragen. Konkret ist es eben zum Beispiel, das Schöne an diesem Paket zusammenstellen ist, dass man eben solche inneren Päckchen in unterschiedliche Kartons packen kann. Also sowohl in einen großen, in den noch drei andere reinpassen, als auch in einen roten und in einen irgendwie abgerundeten Karton. Denn manchmal ist irgendwas günstiger für den Transport. Und ähnlich auch auf dieser Datenebene ist es manchmal günstiger, auch eine andere Form des Transports zu wählen. Und es gibt neben dem TCP nämlich auch UDP. Der grobe Unterschied ist, dass man sich bei TCP versucht, eine Datenübertragung zu simulieren, die wie eine Verbindung, wie eine stehende Verbindung ist, dass beim Empfänger die Daten in der richtigen Reihenfolge ankommen, dass beim Empfänger klar ist, dass alle Daten angekommen sind und so weiter. UDP, also UDP, ist anders gebaut. UDP ist einfach nur, wickelt die Daten ein und schickt sie auf die Reise. Da ist relativ wenig Sicherung dran und vor allen Dingen auch nichts zum Wiederholen, also dass automatisch eine Datenintegrität gesichert wird.
Das heißt sozusagen Fire and Forget.
Sozusagen, na genau.
Also man schickt das los und kümmert sich nicht darum, ob das jemals ankommt und in welcher Reihenfolge das ankommt und so weiter und so fort.
Genau. Oder dieses Mann ist hier zu klären, es ist einfach, dass von dieser UDP-Schicht, von dieser Ebene, diese Zusicherung nicht kommt. Jedoch ist natürlich die Anwendung frei und die Anwendung machen es am Ende auch, dass sie natürlich sich drum kümmern, habe ich die Daten bekommen, die ich bestellt habe, sind die Daten in der passenden Form. Das ist aber eben genau ausgelagert auf die höheren Ebenen.
Aber bricht das dann nicht so ein bisschen deine Idee, die du vorhin vorgestellt hast, von dem Schichtenmodell? Dass auf einmal sozusagen die Transportschicht sich nicht mehr um den Transport der Daten und das Ankommen, das korrekte Ankommen kümmert, sondern jetzt auf einmal die Anwendungsschicht? Das ja. ist ja jetzt sozusagen, also der Vorteil, den du vorhin so genannt hast, der verschwindet da jetzt dann ein bisschen, wenn ich mich als Anwendung auf einmal drum kümmern muss.
Genau. Das ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Herangehensweise, dass man sagt, wenn eine Anwendung mit der Gegenstelle kommuniziert, dann hat die natürlich diese Aufgaben der Sicherung. Intuitiv, wenn man irgendwas implementiert würde, dann würde man das oben auf der allerhöchsten Ebene machen, dort, wo man den Zugriff hat. Aber natürlich, damit nicht alles doppelt und dreifach gemacht wird und jeder irgendwie seinen eigenen Kram macht, hat man natürlich auch Standards dafür erfunden oder das im Prinzip gemeinsame Aufgaben zum Beispiel nach unten verlagert. Und dementsprechend ist auch diese Aufgabe, wir wollen eine stabile Verbindung haben, um eine Ebene nach unten gewandert und hat sich aber da an der Stelle in zwei Wege aufgetrennt. Sowohl diesen TCP-Weg, eben wo mir die darunterliegende Schicht, also das TCP schon diese ganzen Annehmlichkeiten bietet. Und UDP ist für die Leute, die da eben durch den Matsch warten wollen, aus was für Gründen auch immer. Also es gibt auch ganz, ganz viele wichtige Anwendungen, weshalb man eben sich diese Arbeit machen will, selbst eben für eine Wiederholung zu sorgen oder für diese Kontrolle zu sorgen. Und das ist der zweite Weg, die Alternative eben UDP.
Ja. Ich kann aber ja trotzdem sagen, das ist ja viel zu anstrengend. UDP, das sollen diese ganz alten Protokolle nutzen, betrachte ich für neuere Protokollentwicklung gar nicht mehr. Das wäre ja auch sozusagen ein ketzerischer Anspruch, aber ich vermute, du redest nie umsonst so viel um UDP rum. Es wird vielleicht im Laufe der Sendung noch eine Rolle spielen. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, wirklich, weil natürlich, man hat sich mit TCP auf einen gewissen Standard geeinigt, aber das passt nicht überall. Und das hat man auch früher schon gemerkt. Das hat man auch ganz zeitig gemerkt, indem nämlich gewisse Anfragen, also wichtige Anfragen wie DNS, also diese Namensauflösung, über UDP im großen zu großen Teilen funktioniert. Weil UDP eben unter bestimmten Voraussetzungen schneller ist, aber vor allen Dingen eben auch flexibler. Denn es gibt auch zum Beispiel noch die andere Anwendung, anderen großen Anwendungen von Video. Also Videotelefonie läuft auch über UDP, weil es da wichtig ist, dass die Daten ankommen, angenommen werden und eben nicht zum Beispiel aus Übertragungsfehlergründen zurückgehalten werden.
Das heißt, da kümmert sich dann auch die Anwendung darum, dass der Satz in der korrekten Reihenfolge dann am Ende gesprochen wird und nicht mehr das Protokoll selber.
Genau. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, ich greife nicht mehr in die Bibliothek und verlasse mich auf so häufige Verwendung im Rahmen von TCP, sondern ich mache das selbst, weil ich rausgefunden habe, ich kann das besser arrangieren oder wie zum Beispiel ist es eben bei Telefonie auch immer so mit dieser Argumentation, man kann es verkraften, wenn da mal 3-4 Pakete verloren gehen. Da steht kurz das Bild oder da ruckelt, da setzt kurz die Sprache aus, aber im Kern kann ich dadurch einfach diese ganze, die Anwendung kann weiter funktionieren. Und ist nicht, und das ist jetzt im Prinzip dieses Stichwort, was bei TCP mit hinzukommt, dieses Head-of-Line-Blocking. TCP hat leider, oder so im Prinzip, wie es angelegt ist, hat diesen Nachteil, dass eben die Daten, die später die im Ablauf stehen, die weiter hinten stehen und aber durch Umstände im Internet, durch die Übertragung zeitiger eintreffen, sind für die Anwendung nicht automatisch zu erreichbar. Der Kernel, wie hier in dem Sinne, gibt die Daten erst dann an die Anwendung weiter, wenn es die entsprechende Reihenfolge zuvor hat. Das heißt also, die Daten, die weiter vorne in dem Datenstrom stehen, blockieren weiter hinten stehende Pakete. Und das heißt unter Umständen, wenn das war eines der Autos. Das heißt, dass unter Umständen ein verloren gegangenes Datenpaket oder beschädigtes Datenpaket den ganzen Datenstrom aufhält und TCP, also man merkt ja nicht, dass irgendetwas nicht angekommen ist. Das ist auch aufwendig, das rauszufinden. Also auch mit Zeitverzögerungen versehen und erst nach einer gewissen Zeit sagt eben der Kernel auf der Empfängerseite, irgendwas stimmt nicht. Hier, mir fehlt hier der Abschnitt. Schick das nochmal.
Ja, aber jetzt könnte ich ja sozusagen naiverweise sagen, ich habe zu Hause eine 100.000er DSL-Leitung, die ist so schnell, da ist es mir völlig egal und berührt mich nicht mehr. Und ob ich jetzt TCP oder UDP benutze, dass die Daten gehen so schnell hin und her, dass mir das egal ist.
Was? Ja, also das ist im Prinzip, die Daten gehen, wenn du vor allen Dingen sagst, so eine 100.000er DSL. Ah, jetzt
einfach ein Beispiel.
Na, genau. Die ist, ja wirklich, heißt das praktisch, du hast einen Anschluss 100.000 zu deinem Provider. Also das ist ja dieses Ding, was ich vorhin auch gesagt habe, das Internet ist eben so vielfältig gestaltet, das Netz der Netze und dementsprechend sagen diese 100.000, die du zu deinem Provider hast, 0,0 darüber aus, was danach kommt. Wenn er im Prinzip dahinter sein 56K-Modem stehen hat, zur, weiß ich nicht, zum DFN hin, dann wird sehr wahrscheinlich bei ihm ein großer Stau auftreten, weil sehr viele Nutzer ein Interesse haben, zum DFN zu kommen und sich bei ihm einfach an diesem 56K-Übergang einfach alles staut. Und irgendwann hat er auch keinen Platz mehr, das zu puffern und schmeißt weg.
Ja.
Und das ist der klassische Datenpaketverlust.
Oder was mir jetzt vor kurzem jemand erzählt hat, der hat einen Provider, wo der offensichtlich Pakete, die zu Netflix hin und her fliegen, ein bisschen mit einer kleinen Bremse versieht. Also das, also der hat das, wie gesagt, ich kann jetzt die Erzählung nur wiedergeben,
genau.
Aber meinte, dass wenn er sozusagen über seinen normalen Internetanschluss Netflix guckt, dann puffert das sehr, sehr häufig. Also du hast immer, du guckst sozusagen 2 Minuten Film, dann bleibt es erstmal eine Minute stehen, lädt wieder, dann guckt er wieder 2 Minuten, so ungefähr ist das Netflix-Erlebnis. Und wenn er aber irgendwie einen VPN irgendwo anders hin macht und darüber sein Netflix guckt, dann läuft das einfach easy durch, ohne zu puffern. Und das war so der Hinweis. Und da gab es auch noch ein paar andere Hinweise, wo er dachte, das scheint irgendwie sein Provider ein bisschen Netflix-Bremse quasi in seinem Netz zu haben. Bestimmt versehentlich nur.
Nee, ich würde auch eher darauf tippen, dass da eine Optimierung einfach drin steckt. Da hat wieder irgendjemand genial gedacht, da werden viele Daten übertragen, wir cachen das ordentlich. Das ist so dieses typische Geschichte, was vor einigen Jahren auch wirklich sehr präsent mit in der Technikwelt war, dieses Thema Bufferbloat. Das ist, ist auch immer noch ein Problem, weil sich über die, also es hat sich halt über die Zeit hin eine Entwicklung ergeben und die früher großzügig eingeplanten Puffer, die vielleicht auch früher hilfreich waren, dass man im Prinzip besser Daten vorgehalten hat und dann schön langsam gleichmäßig versendet hat, das ist heutzutage unter Umständen nachteilig.
Ja.
Also da ist es günstiger, wenn sämtliche Zwischenschritte, Zwischenstationen, und das fängt schon an innerhalb des eigenen Systems, also das, was die libc puffert, bevor sie es in den Kernel gibt, das, was der Kernel puffert, bevor er es in irgendwelchen TCP-Kram verwandelt, Netzwerkkarte bis hin zu irgendwelchen Routern im Internet, überall stecken kleine Puffer drinne, die müssen sein. Also völlig ohne geht es nicht, aber eben sie sollten nicht, wie sie übersetzt man, bloat, aufgeblasen sein.
Ja, genau. Also im Chat, es gibt ja ein bisschen Interaktivität gerade, wies auch jemand nochmal darauf hin, dass viele Provider, die haben einen Content-Proxy stehen, also unter anderem von Netflix, also sozusagen Netflix bietet quasi den Providern an, sagt, hey, lieber Provider, wenn du möchtest, hast du hier, kriegst du von uns einen Stapel CDs ein bisschen eine Festplatte, spiel die alle mal ein, das sind unsere aktuellen Filme drauf und dann ich sage das jetzt natürlich ein bisschen vereinfacht und übertrieben gesagt, aber sozusagen dann werden sozusagen die Netflix-Daten direkt aus dem Netz des Providers ausgeliefert und müssen gar nicht erstmal sozusagen in den Rest des Internets gehen.
Ja.
Also ich weiß das auch hier von jener Providern, da gibt's Netflix-Proxys und Google hatte auch Proxys stehen und das ist also durchaus üblich. Und Und deswegen, es gab ja am Anfang der Corona-Krise so die Forderung an Netflix zu sagen, hier, ihr müsst jetzt eure Qualität runterdrehen, ihr dürft jetzt nur noch irgendwie ASCII-Grafiken übertragen, ja. Sonst werden unsere Netze überlastet. Und da haben halt auch viele ISPs gesagt, das ist an sich sozusagen, wenn man sein Netz ordentlich pflegt und sozusagen, also die ordentlichen ISPs haben damit genau gar keine Probleme. Netflix belastet die 0,0, weil eben die Content-Proxys drinstehen haben und das läuft alles aus dem eigenen Netz raus. Und für dieses irrelevant, ob das jetzt mit 100% oder 50% oder 10% Qualität rauskommt, aber es war dann am Ende so der Konsens, dass man sozusagen, um diesem politischen Druck nachzugeben, hat man gesagt, okay, oder hat eben Netflix gesagt, sie drehen die Qualität runter und dann war die Diskussion weg. Und ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, ob
es wieder
100%. Also,
genau.
Ja,
also irgendwann im Mai war das.
Keine ASCII-Grafiken mehr.
Ja, richtig.
Also das
kommt dann. Gute Frage, ob man das überhaupt irgendwie gesehen hat oder ob die einfach kurzerhand im Menü die Anzeige geändert haben, dass die einfach so. Kurzerhand über die, weiß ich nicht, eben HD-Qualität haben die SD dran geschrieben und weitergemacht wie bisher.
Das weiß ich auch nicht. Also hier auch in dem Fall hatte ich das auch mal mit Dan diskutiert, ob das bei den Providern ja auch der Fall ist, aber das konnte man am Ende nie richtig klären. Also mein Eindruck war, dass da eben kein so ein Content-Proxy bei dem mitsteht, aber das war nie wirklich zu klären.
Das ist, glaube ich, auch schwierig rauszukriegen, ob müsste man theoretisch mit einem Traceroute ein bisschen rauskriegen, ob da großartig noch andere Netze besucht werden. Und natürlich über die Latenz. Also alles, was länger durchs Internet läuft, hat natürlich eine höhere Laufzeit, eine höhere Verzögerung. Und da ließe sich das erahnen.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein Stichwort, was mir einfallen würde, wäre IP-IDs. Weil die, wenn ich mit, also kann sein, dass ich jetzt falsch liege, müsste da nochmal nachlesen, aber ich glaube, die werden auch sozusagen immer wieder runtergezählt. Also du, da kannst TTL. Du auch sozusagen,
was? Die TTL.
Nee, nicht die TTL. Aber da müsste ich jetzt direkt nochmal nachlesen. Also da kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht ganz wiedergeben, wie die berechnet werden und wie die gesetzt werden. Aber da kann man zum Teil auch ein paar kleine Spielereien machen. Aber das, wie gesagt, fiel mir jetzt gerade nur ein.
Okay.
Müsste ich nochmal nachlesen.
Also das, was halt so wie Traceroute funktioniert, ist einfach, dass die das,
genau.
mit der TTL
richtig.
Spielen. Und ansonsten die Sequenznummern, was mir jetzt als ID einfallen würde.
Die sind zufällig.
Die müssen zufällig. Richtig. Also ansonsten ist da irgendein anderes Problem. Deswegen, also mit IP-ID fällt mir gar nichts dazu ein, was dazu im IP-Paket in das Feld sein könnte.
Wie gesagt, müsste ich nochmal gucken. Also das
genau.
ist zu lange her, dass ich da...
Jo, grundsätzlich eben bei der Kommunikation, wir hatten auch schon diverse Sendungen ja schon gehabt. Routing hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit diskutiert. Dann hatten wir auch mal die SSL-Sendungen gehabt, also oder TLS, in denen wir auch mit erläutert haben, wie die Datenübertragung zwischen den Rechnern funktioniert. Und am Ende ist das eben dieses Schema, wie sich es für viele, viele Anwendungen halt etabliert hat, beziehungsweise weshalb auch das Internet sich so durchgesetzt hat, weil man diese Abstraktionsschichten geschaffen hat. Dadurch konnte man unten drunter, also was ich vorhin gesagt habe, das sind so die technischen Dinge, wunderschön die Sachen durchtauschen. Man merkt bei einer Datenübertragung überhaupt nicht, ob da zwischendrin mal eine Glasfaserübertragung ist, ob das Kupfer ist, ganz und gar Funk und Sonstiges. Also mein Paket läuft über WLAN, dann über ein Kupferkabel, dann ein bisschen Glasfaser und auf der anderen Seite passieren auch verschiedene andere Technologien, dass da trotzdem bleibt da drin dann IP und TCP und HTTP bestehen.
Genau.
Und gerade die Modularität, diese Austauschbarkeit, die hat es fürs Internet wahnsinnig beschleunigt, also wirklich gut für die Verbreitung mitgesorgt.
Genau. Ja, also nee, das, was wir vor unserer Schleife mit besprochen haben, ist es letztlich sozusagen erstmal egal, was ich für eine Internetverbindung habe, ob ich eine 100.000er Leitung habe oder nicht. Das Problem mit dem verloren gegangenen Paketen und so weiter kann halt durchaus immer mit auftauchen, unabhängig von der Verbindung erstmal. Weil eben, was du schon gesagt hast, man weiß nie, was sozusagen hinter dem Provider dann kommt und ob ich nicht irgendwie, keine Ahnung, zu einer pakistanischen Home-DSL-Adresse komme, genau. die irgendwie nur ein paar Brieftauben irgendwie Pakete versendet oder so.
Das bist eben dahin, dass auch die Gegenseite zu beschäftigt sein kann.
Richtig.
Und daher auch die Pakete nicht vom Kabel runternimmt.
Hm.
Also oder dass die Pakete auf dem Kabel einfach verhallen. Hm. Und weil die, weiß ich nicht, Netzwerkkarte überlastet ist oder der Kernel überlastet ist und daher Pakete verwirft.
Hm. Und als du sozusagen den Vorschlag gemacht hattest, über HTTP 3 zu sprechen und ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war so, also wenn man jetzt mal so ein bisschen wieder historisch zurückgeht, also es gibt ja den Webentwickler, TM.
Ja.
Tim Berners-Lee. Und also der hat ja HTTP erfunden, glaube ich. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, warum hat man nicht einfach ein bestehendes Protokoll genommen? Also man könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, ich nehme FTP, was zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre alt war und abgehangen war, und nutze das, um jetzt quasi Dateien zu übertragen. Die Idee von HTTP ist ja erstmal so, dass ich sage, ich will von irgendeinem Server mir eine Datei rüberholen und dann habe ich einen Browser oder ein Anzeigeprogramm, was das anzeigt. Also da war jetzt so mein erster Gedanke, eigentlich, warum erfindet man jetzt was Neues und nutzt nicht bestehende Technologien?
Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Ich glaube, das ursprüngliche Ding bei Tim Berners-Lee war HTML, dass er nämlich die Informationen verteilen wollte, dass er seine wissenschaftlichen Erkenntnisse im Netz zugänglich machen wollte und dass das Ganze auch mit Gopher angefangen hat. Also dass das gar nicht mal HTTP war, sondern Gopher. Und in der Anfangszeit kann ich mich auch an sowas erinnern, dass HTML-Seiten über FTP verfügbar waren. Also das gab es auch, das hat auch der Browser unterstützt, wenn er per FTP --, lustige Adresse und Pfad.html auf einer HTML-Seite getroffen ist, dann hat er die auch entsprechend dargestellt. Und das, aber
stimmt, das ist ein interessanter Gedankengang, dass es stimmt, am Anfang sozusagen diese Gopher-Seiten die Idee war ja sozusagen bei dem HTML, dass es Links gab, dass du sozusagen dich sozusagen von weiterspringen könntest. Und richtig, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Das ist richtig.
Da. Also ich glaube, die initiale Erfindung war dieses HTML, dass man für die Datendarstellung, Aufbereitung etwas hat und hat dafür wahrscheinlich auch bestehende Technologien genutzt, die aber Nachteile haben. Bei Gopher kann ich nicht mal richtig den Nachteil nennen.
Also Gopher habe ich damals einfach nur so ein bisschen benutzt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das intern funktioniert.
Vielleicht hat jetzt einer unserer Zuhörer im Chat noch eine Information, aber...
Ja. Ja, und meine Idee, mein Ansatz einer Erklärung, die aber auch beliebig falsch sein kann, war, dass es meiner Meinung nach damals viele ja aktives FTP gemacht haben. Und wenn du sozusagen das auf sozusagen jetzt HTML-Seiten über FTP ausliefern willst, dann kommst du eben schnell an diese Probleme, dass eben die diversen Firewalls damals ja den Datenkanal gesperrt hatten und dann du auf passives FTP umschalten musst und so weiter. Und eventuell ist dies der Aufwand, das über FTP auszuliefern, einfach zu groß gewesen. Aber das ist auch nur, war jetzt sozusagen so eine selbst erfundene Erklärung. Ich weiß nicht, ob das...
Aber nee, die finde ich auch passend, denn bei FTP muss man eben auch bedenken, da sind unterschiedlich. Da ist eben genau dieser Steuerkanal und dieser Datenkanal involviert. Wenn man das Ganze über TCP macht, dann hat man zweimal mindestens diesen Verbindungsaufbau, diesen bekannten Drei-Wege-Handshake, um irgendwie an eine Seite ranzukommen oder dann ganz und gar noch an das Bild in der Seite oder, gut, CSS gab es damals noch nicht, aber an diese eingebetteten oder verlinkten weiteren Inhalte. Und das hat in der Anfangszeit, ich sag mal, für so ein Mailbox-System, wo man sich sowieso einmal connectet, einen riesen Stapel an Arbeit rüberreicht und hinterher die Antworten dazu bekommt, war das noch verkraftbar. Aber ich glaube, schon Mitte der 90er Jahre war dann ein angenehm flüssiges Surfen und auch ein zuverlässiges Surfen über FTP schmerzhaft. Ich glaube, und das ist für mich auch der Grund, weshalb FTP ausgestorben ist oder totgeschlagen gehört. weil es zu komplex ist. Also ja, die Anforderungen, die es damals erfüllt hat, die waren damals halt gültig und alles. Die hat es gut erfüllt, aber die Zeit ist weitergelaufen und die Welt hat sich weitergedreht und daher.
Richtig. Ja, und ich hatte dann halt auch über andere Protokolle so nachgedacht, aber dann ist mir auch kein weiteres passendes eingefallen. Also FTP wäre schon sozusagen, das würde aus meiner Sicht am nächsten kommen, um HTML-Seiten auszuliefern. Aber so, ich sag mal, über die Protokolle, die ich so vor 1991 verorten würde, würde mir dann auch nichts mehr weiter einfallen. Also deswegen war es wahrscheinlich in der Tat auch nur nötig, dann sich Gedanken über ein neues Protokoll zu machen. Und das hat er ja dann gemacht mit seinem Hypertext-Transfer-Protokoll.
Also wobei ich auch, also mir fällt jetzt maximal noch für Datenübertragung UUCP ein, genau. Was aber auch schwierig ist. Das ist eigentlich mit anderen Voraussetzungen erfunden worden, dann als Krücke auf TCP rübergehoben worden und schmerzt.
Genau.
Also das ist wirklich dann nur noch was für Fetischisten. Und es war einfach nichts Brauchbares, glaube ich, da. Also richtig. An den anderen. Also man kann natürlich auch SMTP für sowas nutzen.
Aber auch das, also ich hatte mir dann mal überlegt, wie das mit SMTP funktionieren müsste und es klingt aber auch nach Spaß. Also
ja, weil SMTP ja auch eher ein Push-Protokoll ist und kein Poll. Oder in aber was vielleicht in diese Kategorie passen könnte, wäre noch Pop oder so. Aber da sind Protokolle, die sind mit anderen Voraussetzungen, mit anderen Gedanken erfunden worden. Und hier fand ich es auch einfach, oder sage ich auch, dass es natürlich ist, dass man da was Neues entwickelt.
Genau.
So.
Ja.
Und klassisch ist einfach das, was man hat Daten und Metadaten. Das ist also kein Hexenwerk, sondern das ist eben genau das, ich möchte Daten übertragen und klebe daran noch gewisse Zusatzinformationen. Ja. Diesen bekannten HTTP-Head oder Header, richtig. In dem genau diese ganzen Zusatzinformationen vermerkt sind.
Genau, also das, was du ja auch schon mit den anderen Protokollen erwähnt hattest, also mit TCP und IP, anderen, das gibt immer irgendwie einen Kopfdateien, Metainformationen und dann sozusagen die reinen Inhaltsdaten an. Ja, ich glaube, es ist am häufigsten benutzte erstmal sozusagen HTTP-Kommando wäre GET aus meiner Sicht. Also sozusagen, ich möchte gerne irgendeine Ressource haben, sagt dem Server auf der anderen Seite, bitte gib mir mal die und die Datei. Und dann kriege ich halt von dem eine Antwort und die besteht halt aus ein paar Kopfdaten und dann eben den Inhaltsdaten sozusagen.
Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch so ein bisschen beeinflussend damals FTP mit war. Denn bei FTP konnte ich ja auch sagen auf der Gegenstelle, lege die Daten ab, gib mir das und das.
Stimmt,
ja. Und Ähnliches. Also da war schon auch dieses, ich sag mal eben blöd, GET und PUT. Also heißen auch, ja, GET und PUT waren auch die Befehle im FTP.
Also ich überlege jetzt gerade nur, ob das bei den ersten HTTP-Versionen auch PUT?
Nee, PUT ist erst später hinzugekommen.
Ja, genau.
Gut, da, dann hast du,
weil ich werde jetzt vom Gefühl auch erstmal Nein gesagt, aber ich hätte jetzt nachlesen müssen.
Genau, das der Gegenbefehl zum GET ist halt POST.
Ja, genau, richtig.
Das sind so das zweite Standardding. PUT hat sich später erst dann durchgesetzt.
Richtig.
Die Masse der Abrufe ist aber definitiv in GET. Also wenn ich zu irgendeinem Surfer, wenn ein Browser eine Verbindung zu einem Webserver aufbaut, dann will er was von dem und möchte nichts abgeben.
Genau.
Und genau, aber das ist halt eine geniale geniale Erfindung mit innerhalb dieses HTTP, dass die dass man im Prinzip unterschieden hat, wie man weshalb man kommuniziert, dass man in dem Sinne so eine Anweisung gibt. Das Ganze wird auch im HTTP-Jargon dann als HTTP-Verb, also als Verb, als, ich sage jetzt mal eben Anweisung, mit bezeichnet. Und dann dazu hat er diese URIs erfunden oder eben URLs.
Ja, drei Sachen sozusagen.
Ich überlege nämlich auch gerade, was am Anfang wirklich da war. Ich glaube, am Anfang waren erstmal nur die URLs.
Ich würde sagen UAN, aber das ist jetzt auch nur gut geraten.
Okay. Genau. Aber grundsätzlich, der Anfang ist der klassisch, wie eben vom FTP zum Beispiel kommt, aber auch Goofer hatte Pfade. Ich sage also einfach beim Verbindungsaufbau zum Surfer get, also gib mir den Pfad. So. Und man war an der Stelle so helle und hat nämlich auch gleich sich gedacht, das könnte doch mal noch was anderes werden. Wir packen mal vorsichtshalber auch Versionsinformationen rein, dass der Surfer auch weiß, wie man mit der Gegenstelle zu reden hat. Also Versionsinformationen sind jetzt in dem Sinne auch nichts Neues. Die sind auch schon beim IP drin gewesen. Dass auch im IP-Meta-Information eben die Version hinterlegt ist, V4 und irgendwann so mal in 20, 30 Jahren auch V6. Aber das Schema hat man eben auch übernommen, sodass die klassische Anfrage ist einfach get Pfadname, also die Ressource, was möchte ich haben, und eben auf Art und Weise von HTTP / und ganz früher gab es wohl mal 0,9 auch, also 0.9. Dann ist oder war lange gängig eben auch 1.0, 1.1. Hm. Seit einigen Jährchen ist dann 2.0 hinzugekommen.
Ich denke, also 1.1 ist so das, was am längsten eigentlich benutzt wurde und noch wird quasi. Hm,
genau.
Und ich glaube, 2015 ist dann die 2.0-Version benutzbar geworden, erschienen.
Also offiziell. Es gab
vorher schon quasi die, also man konnte es schon benutzen, aber es war eher so ein bisschen experimentell.
Na, das ist dieses Speedy-Zeug, genau, was da Google mit erarbeitet hat. Mhm. Genau.
Genau, und jetzt sind wir auf dem Weg zur 3.0.
Ja, nee. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben hinten die Punkte weggelassen.
Ach so, stimmt, ja.
Genau, es war sein. Nämlich HTTP 2 dann auch und dann HTTP 3. Also es sollte uns kein HTTP 3.1 ereilen.
So ein Pech aber auch. Ja, stimmt, das ist richtig.
Und die Intention ist eben, wir haben eine Gegenstelle, nennen wir sie halt Surfer und eben den Client als den Browser, und der Client möchte etwas von der Gegenstelle haben, möchte mit ihr in irgendeiner Form strukturiert kommunizieren, und dafür hat sich das HTTP etabliert. Es hätte auch anders kommen können, es hätte auch sich irgendwas anderes, aber der HTTP ist sehr flexibel, also es kann wahnsinnig beliebige Daten übertragen, die sehr zuverlässig übertragen, und ist auch sehr erweiterbar, sehr anpassbar innerhalb dieser Metainformation, sodass sich HTTP heutzutage für viele Sachen auch etabliert hat, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde. Genau.
Also das finde ich auch sehr erstaunlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass HTTP vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, das meistgenutzte Protokoll, also das, oder das haben wir das vielleicht nach DNS das zweite genutzt. Aber also ich würde schon sagen, dass das zumindest eines der meistgenutzten Protokolle ist. Und also ja, wie gesagt, DNS wäre noch sowas, was man jetzt sozusagen nicht spürt, was im Hintergrund schon noch mitläuft, was formal mehr Anfragen abwickelten wird als HTTP, würde ich mal denken.
Genau.
Aber ich vermute, direkt danach kommt HTTP als Protokoll.
Genau.
Und es dürfte sowohl die Menge der Anfragen sein, als auch sozusagen die Dateigrößen.
Genau, also die übertragenen, genau, die richtig. Anzahl und die übertragenen Daten. Ja, schwierig einzuschätzen. Also es gibt so einen Haufen auch verborgene Protokolle, und die Frage ist ja eben, was sieht man dann wiederum eben, also auf welcher Ebene des Stacks guckt man, denn auch im Hintergrund wird ja noch ICMP rum und so ein Kram. Schwierig zu sagen, was da wirklich viel ist. Und
ja.
Auf alle Fälle das, was für den Nutzer noch sichtbar ist. Also das, wo der Nutzer noch am deutlichsten Kontakt damit hat, das ist wirklich HTTP.
Ja, ja. Und ich meine, es hat sich auch seit einigen Jahren letztlich alles irgendwie in den Browser verlagert. Also irgendwie macht man so gefühlt alles irgendwie im Browser und damit mehr oder weniger auch alles über HTTP.
Genau.
Also das, da kommt auch kaum ein anderes Protokoll zum Einsatz.
Ja. Genau. Und bei dem HTTP hatten wir ja jetzt schon gesagt, es gab eben auch unterschiedliche, oder auch da gab es Weiterentwicklung. Wir sprechen heute nicht mehr das wie das Ursprungs-HTTP, da, ich glaube, das war das diese 0.9, was da als erstes mit so offiziell veröffentlicht wurde.
Ja, das, aber das 0.9, ich hatte jetzt gerade mal geguckt, das ist quasi eher so eine Vorstand. So eine zweiseitige Zusammenfassung, wie das aussehen könnte. Also das erste richtige Protokoll ist, ist schon 1.0, glaube ich. Also das kann man dann wirklich eher als
Proof of Concept, die 0.0.
Ja, ja, genau. Mhm. Und die 1.0 hatte wirklich nur als Befehle sozusagen get, head und post. Und das war's. Und dann halt noch so ein bisschen ringsrum was. Und dann mit der 1.1 kam dann eben nochmal ein paar mehr dazu. Also eben das Put, was wir angesprochen hatten, Delete, Trace, Connect, Options und das dürfte es gewesen sein.
Hm.
Das war sozusagen die 1.1, die lange Zeit benutzt wurde. Und also und bei der ersten, also HTTP-Version 1.0, da konnte ich quasi wirklich sagen, also mich mit dem Server verbinden und sagen, get, Dateiname und Version und das war's.
Genau.
Drückte zweimal Enter das, und dann kam irgendwas zurück. Und dann hat sich aber auch sozusagen eine Sache rausgebildet, nämlich, dass ein Server nicht nur eine Webseite raushaut, sondern dass es sein kann, dass auf einem Server 10, 100.000 oder noch viel mehr Webseiten liegen. Und sozusagen mit der Version 1.1 gab es dann eben die Mindestanforderung, dass dann auch der Hostname mit übertragen wird. Also da gibt es halt so auch so in dem Header so ein Feld Host Doppelpunkt und da muss man dann irgendwie Datenkanal.org oder radio-okj.de oder irgendwas anderes dazu schreiben, dass der Server weiß, aus welchem Pool er die Datei rausfischen soll. Und dann kriegt man dann halt auch die richtige oder kriegt irgendwie eine Rückmeldung, die Datei gibt es hier gar nicht.
Genau, ja. Also das ist auch zum Beispiel diese Rückmeldung ist auch von Anfang an eben mit sinnvoll standardisiert worden, dass der Surfer eben sagt, das und das ist also ein technisch lesbarer Ergebniscode. Das sind diese bekannten 400er Fehlermeldungen. Oder das, was man in der Regel nicht zu sehen bekommt und was häufiger ist, sind halt die 200er Erfolgsmeldungen.
Ja.
Und dann gibt es noch ein paar andere Geschichten, so 500er Surfer-Fehlermeldungen und auch 300er, was so Anweisungen des Surfers an den Client sind. Eben einer davon ist dieses Redirect in geh mal bitte woanders hin. Ja.
Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, beim Datenkanal, also im Monat Mai, darfst du erraten, was wird wohl der meiste Statuscode gewesen sein, der da zurückgegeben worden ist?
Eine 200.
Genau, also aber in überraschender Weise, oder was würdest du schätzen, wie viel Prozent da der Anfragen haben in 200 geliefert?
Also man muss halt bedenken, dass ein Haufen Crawler im Netz unterwegs sind und daher würde ich schon sagen, dass auch auf die 200er sage ich jetzt mal 60%.
Also ich hätte intuitiv eher auf 80 getippt, muss ich sagen. Es waren aber nur 45%. Also das hätte mich jetzt
also weniger als, also oder mehr als die Hälfte sind keine Erfolgs.
Also keine, genau.
Keine 200er.
Richtig. Also es gibt dann noch sozusagen Partial Content 206 mit 0,37%, also es fällt aber nicht ins Gewicht.
Gut, das ist uninteressant.
Und dann hört es aber schon auf mit den 200er Rückmeldungen. Und die nächst häufigste Rückmeldung ist dann ein 304, not modified. Und da nehme ich an, dass, also weil Datenkanal hat ja viele Podcast-Dateien, dass da
und auch die Webseiten
an sich. Und auch die Webseite, genau, dass da irgendwie sozusagen die Clients nur anklopfen und dann sagt halt der Server, nee, hat sich nicht geändert, kannst wieder gehen.
Genau. Also beziehungsweise auch CSS-Dateien, Bilder und sonstiges.
Ja, genau.
Also wenn jemand über die Webseite hinwegklickt, also von einer zur nächsten Seite, wird denn rein theoretisch daraus, wenn man im Prinzip das Ganze naiv umsetzt, massenweise Anfragen werden. Auf jeder Seite ist die CSS Datei eingebunden und dementsprechend würde mit jedem Seitenaufruf, mit jedem Weiterklicken auch die CSS-Datei angefragt werden.
Mhm. Genau.
Und da hat man halt auch bei Zeiten schon draus gelernt, also da hat man bei der 1.0 schon gelernt und hat gemerkt, solche Anfragen nerven, also ständig immer wieder das Gleiche rausgeben, wir brauchen Optimierungen dafür. Das ist ja das, was man auch, also diese ganzen Schritte 1, 0, 1, 1, 2, 3 sind wirklich einfach die Erfahrungen des Lebens, die veränderten Anforderungen des Lebens und dementsprechend die Anpassungen dazu. Denn der große andere Unterschied zwischen 1.0 und 1.1 war so ein sogenanntes Pipelining, dass man sagen konnte, also innerhalb einer Verbindung, innerhalb einer HTTP-Verbindung, konnte man hintereinander mehrere Requests abschicken, also mehrfach sagen GET. Hm. War gedacht eben als Optimierung, dass man sagt, hier, wenn ich schon einmal die Verbindung zum Server habe, dann kann ich dem irgendwie auch gleich sagen, gib mir noch das Bild und gib mir noch die CSS-Datei dazu. Und das hat sich aber dann auch über die Zeit hin als nachteilig erwiesen, weil das zu diesem Problem in dem Zusammenspiel mit TCP zu diesem Head-of-Line-Blocking geführt hat. Also ich kam an die Bilddateien und sonstiges nicht ran, weil vorne gerade die erste Anfrage für das CSS oder sowas hing und solche Sachen. Beziehungsweise diese Ordnungsgeschichte ist wohl, glaube ich, bei diesem Pipelining auch mit das Problem gewesen, dass der Client dann auseinanderflöhen musste, wie strukturiere ich beim Empfang die entsprechenden Inhalte.
Genau. Ja, und ich denke, das ist auch gerade, wenn man so an sich an also moderne Webseiten anschaut. Mhm. Also ich habe gerade beim Datenkanal mal geguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man die als Definition für eine moderne Webseite ansieht. Aber also schon da ist es aber so, dass es 30 Requests gibt, wenn man die Seite aufruft.
Genau.
Und sozusagen in dem ersten Protokoll, das was du sagst, da wird da quasi die erste Anfrage gemacht, dann wird wieder zugeschlossen, dann kommt wieder und sagt, ach ne, übrigens, ich hätte jetzt noch die CSS-Datei, dann nimmt man die und dann kommt, ach übrigens, ich hätte noch das Bild und dann so, also das dauert halt eine Weile. Mit dem Pipelining ist es schon mal eine leichte Verbesserung. Und ich denke, das, worauf du dann hinaus willst, ist dann sowas wie HTTP 2, wo dann einfach sozusagen einfach das eine Röhre aufgemacht wird zwischen Sender und Empfänger und gesagt wird, hier, ich hätte das und das gerne und gib das mal rüber.
Ja.
Und dass das Ganze ein bisschen, also sozusagen
besser strukturiert hat.
Richtig, genau.
Genau. Also bei diesem Pipeline grundsätzlich, man hat nämlich dann gemerkt, dass dieses Pipelining nervig ist und ungünstig ist. Und deswegen hat man parallele Anfragen gemacht. Das ist im Prinzip dann diese andere Konsequenz gewesen. Man kann das auch sehr schön im Browser nachvollziehen, wenn man da mit F12 sich diesen Netzwerkablauf ansieht. Sieht man, dass das so wie stufenweise passiert. Es wird zuerst die HTML-Datei geholt und dann plötzlich entstehen mehrere Requests auf einmal, weil in dieser HTML-Datei drin steht, Bild wird gebraucht, CSS wird gebraucht und noch JavaScript-Datei oder irgend sowas. Und dann plötzlich entsteht nochmal so ein Schritt, weil in der CSS-Datei noch eine andere CSS-Datei benutzt wurde. Und diese drei Anfragen, Bild, CSS, JavaScript, werden aber parallel losgefeuert. Und unser Datenkanal ist nicht unbedingt eine moderne Webseite, weil moderne Webseiten unter Umständen hunderte von diesen Inhalten einbinden, von solchen Schnipseln und dementsprechend auch hunderte Einzelverbindungen lostreten, was natürlich dann die Surfer auf der Gegenseite wieder in die Bredouille gebracht hat, weil die dann plötzlich pro Client mit einem Faktor 100 konfrontiert waren. Und das ist nun auch wiederum nicht ganz ohne, wenn man unter Umständen dann noch solche Klopper hat wie in PHP hinten dran, also irgendwelche interaktiv erzeugten Inhalte. Und das ist ja auch das, wo dann solche Sachen wie Nginx und Light-HTTP gepunktet haben.
Genau. Also ich weiß nicht, ob Twitter als Definition für eine moderne Webseite zählt. Ich habe den gerade mal aufgerufen, also die lädt immer noch so ein paar kleine Inhalte nach, aber sind so 240 Requests ungefähr, die Seite jetzt gemacht hat. Also das ist halt schon interessant.
Ja. Und das ist im Prinzip das, was dann über die Zeit hin entstanden ist. Hm. Aus verschiedenen anderen Gründen ist eben so eine Strukturierung innerhalb einer Webseite hilfreich, sinnvoll. Manchmal ist es aber auch einfach nur mit wenig Nachdenken so gekommen. Fakt ist, es ist der Zustand, dass eben ein aus einer ursprünglichen Anfrage viele solche Anfragen erwachsen und dementsprechend wird musste man sich irgendwas überlegen.
Hm.
So. Genau. Und es hat sich halt auch die Welt weitergedreht. Es ist dann eben auch nicht nur diese starre, statische Repräsentation geworden, sondern es ist schon ein bisschen Dynamik hinzugekommen auf der Gegenseite, dass man irgendwelche Programme ausführen konnte und dieses SHTML, ich glaube DHTML, Dynamic HTML,
ja, genau.
Und solchen Krimskrams, was es da noch gab und im Kern eben solche CGI, solche CGI-Skripte und solche also PHP ist da so das große Stichwort, aber auch vieles andere.
Wobei das ja eigentlich, würde ich sagen, gar nicht viel, also für mich als Client nicht viel geändert hat. Also ich habe meine Anfrage hingeschickt,
genau.
Der Server hat irgendwas rumgerechnet und hat mir dann eine HTML-Datei oder ein Bild oder was auch immer zurückgeliefert.
Genau, also in dem Anzug hat also passiert nichts, aber was sich eben verändert hat, dass du unter Umständen mit derselben Anfrage was anderes erhalten hast. Das ist ein bisschen wider dem Standard. Also das ist da würde eigentlich bei einem HTTP-GET muss das gleiche Ergebnis kommen. Aber eben im Rahmen von so einem Post dürfen wirklich die Ergebnisse auch variieren. Und man kann auch da dynamisch eben, ob sich der Benutzer angemeldet hat, je nach Uhrzeit und so weiter, unterschiedliche Inhalte ausliefern. Also da ist schon so ein bisschen Leben in die Webseiten reingekommen, aber praktisch lebte es auf dem Surfer. So.
Aber es fällt mir gerade ein, also wir haben ja sozusagen GET also mal angesprochen als das Sache, wo ich was kriege. Und bei Post lade ich irgendwas hoch. Also das heißt, würde ich dann eine Datei hochladen oder was lädt man denn da auf den Server hoch? Was würdest du denn
sagen? Das ist genauso dieses Blöde, dass man Cookies als Dateien ansieht. Das ist so ein bisschen ungünstig gewählter Begriff. Also man überträgt Daten. Der Punkt ist ganz einfach, im Rahmen einer GET-Anfrage kann ich nichts mitsenden. Alles, was da hinten dran klebt, wird entweder ignoriert, das wäre praktisch, oder es wird als Fehler einfach zurückgewiesen. Aber im Rahmen eines Post, einer Postanfrage, einem Post-Request, da ist richtig spezifiziert, dass ich mit diesen Zusatzinformationen, mit meiner Hauptanfragen, auch irgendwelche Nutzdaten übertragen kann. Und das kann alles sein.
Ja. Am einfachsten Fall, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, ist es ja schon, wenn man ein Formular absendet.
Genau.
Weißt du, also das ist ja, da geht es ja quasi los, dass ich gebe irgendwie, log mich irgendwo ein, gebe meinen Username, Passwort ein. Dann sagen wir, wird hoffentlich in der Regel das per Post übertragen. Es gibt dann immer noch so manche, also früher gab es das relativ häufig, dass man das doch per GET gemacht hat. Und das kennt ihr vielleicht, da steht dann irgendwie http://datenkanal.org/login, Fragezeichen, Username ist 123 und Passwort 245 und so weiter. Und vielleicht noch, also das getrennt durch Kaufmanns und Session-ID ist gleich 789. Und das Schöne ist dann halt, wenn sowas dann also auch irgendwie im Internet rumlag, also sag mal, Google indiziert halt sowas auch gerne mal, dann konnte man halt da auf so URLs auch klicken und dann ist man quasi in der Session des Nutzers gewesen. Und wenn man da jetzt sozusagen jetzt auch bei der Seite ist, wo man es einkaufen kann, ist es natürlich schön, weil dann ändert man halt die Adresse für die Ware und der Rest bleibt gleich und dann ist das halt also an sich ein Sicherheitsproblem. Also also insbesondere wenn diese Daten dann halt irgendwie lesbar im Netz liegen, ist es halt unschön. Und ich meine, auch per Post ist es natürlich so, dass man, also die Daten sind natürlich schon für gewisse Leute auch lesbar, also das ist jetzt kein Sicherheitsfeature in dem Sinne, aber man kann nicht einfach sozusagen die URL kopieren und die irgendwie irgendwo hinkleben und dann kann jeder dein Passwort halt mitlesen.
Genau, das ist dieser Unterschied im Prinzip. Bei GET wird so eine gewisse Variation, eben hier über die Session, wird über so einen virtuellen Pfadanteil gemacht. Das, was hinter dem Fragezeichen steht, das existiert nirgendwo auf der Festplatte, sondern das interpretiert ein Skript, was auf der Serverseite liegt und reagiert entsprechend. Aber beim Post wird im Prinzip diese sensiblen Informationen, die sind überhaupt nicht in dieser Pfadangabe drin und dementsprechend kann ich sie nicht einfach mal in einem Ahrefs-Link unterbringen.
Ja.
Und das sind alles solche so Feinheiten. Ich weiß nicht, ob wir auf dieser Ebene jetzt weitermachen wollen, ob wir da, denn das führt einfach zu Cookies, das führt auch, was hatte ich jetzt noch im Kopf? Also Cookies ist das eine, im Prinzip diese, wie ist diese Fragezeichen und hinten dran diese virtuellen, Angaben, wie damit umzugehen ist. Genau, und eben auch mit diesen Hin- und Herschicken ist auch problematisch, dass man sich damals darauf geeinigt hat, man sagt der nächsten Seite, woher kommt man? Im HTTP ist von Anfang an dieser Referrer drinne. Dass man gesagt, dass der mit einer Anfrage hat man gesagt, ich komme von der und der Seite. Das war eben praktisch in diesen E-Mails. Man hat jemanden eine E-Mail geschickt. Hier übrigens, ich habe eine coole Seite gebastelt. Guck sie dir mal an. Und dann hat derjenige auf den Link geklickt und dadurch diese Session-ID in den Referrer mit an die neue Seite übertragen. Das war zum Beispiel auch so ein typisches Problem eine Zeit lang, dass sich gewisse Webmailer auf diese Art und Weise die Session klauen ließen. Und das sind halt vieles Probleme, weshalb einfach derartige sensible Informationen nicht in die URL gehören.
Richtig.
Und das ist aber eben auch für meine Begriffe der eine große, wichtige Punkt, weshalb es Cookies gibt. Also dieses ständige Rumhacken auf Cookies ist unberechtigt, weil einfach Cookies grundsätzlich die Eigenschaft haben, so eine Pseudo-Dauerverbindung zu schaffen. Das ist das, wenn eben mein Server bzw. der Client auflegt am Ende eines HTTP-Requests, dann wissen die, also dann weiß der Server nichts mehr in der nächsten Runde. Wenn ich also über eine Webseite laufe und bei Stellung mache, meinen Warenkorb zusammenstelle, dann wäre es sinnvoll, wenn ich irgendwie dem Surfer auf der Gegenseite mitteilen kann, ach übrigens, wir haben ein, jetzt habe ich den richtigen Knopf.
Wir haben einen.
Ich bin der und der. Also das ist ja im Prinzip dieses Prinzip einer Sitzung. Und das ist günstiger eben im Rahmen von diesen Metainformationen übertragen und nicht innerhalb dieser Pfadangabe. Dass man da, und da hat man sich das für den Namen Cookie halt entschieden, dass man so einen Schnipsel mit zum Surfer schickt. Problem an den Cookies ist natürlich, man war damals noch, glaube ich, auch berauscht in dem Traum, alles in lieb und nett im Internet und man sollte Informationen allen zugänglich machen. Ergo so ein Spaß wie eben diese Third-Party-Cookies, also dass man auch allen möglichen Leuten gesagt hat, wie die, dass sie Cookies verwenden können und wie das hin und her geht. Jo, und das hat natürlich auch andere kreative Nutzungen hervorgerufen, dass eben solche Tracker einen da quer durchs Netz verfolgen. Also Cookies sind grundsätzlich technisch notwendig, aber haben eben auch Stilblüten getrieben, die nachteilig sind.
Ich würde es eher sagen, es gibt notwendige Cookies, aber nicht jeder Cookie ist notwendig.
Genau.
Also
das ist eben diese Third-Party-Cookies, dass man die von Anfang an, die hätte man überhaupt nicht erfinden dürfen.
Ja, genau. Ja, auch und verschiedene auch andere Formen von Cookies. Also auch sozusagen ein First-Party-Cookie, der jetzt einfach nur guckt, was ich auf der Seite mache und mir hinterher rennt und mich beobachtet. Sehe ich für mich zumindest keinen Grund. Also je nach Seite natürlich, aber
Das ist ein soziales Problem, würde ich sagen. Das kann man technisch schwer kodieren, dass wenn der Typ zu mir sagt, hier, ich habe wichtig, merk dir mal das und das oder sag mir mal immer die Kennung, dann ist schwer zu sagen, was damit passiert. Dieses Tracking innerhalb einer Seite, dass das passiert, das kann ich auf Client-Seite schwer nachvollziehen. Ob es passiert und was damit am Ende getrieben wird. Ja. Ob es wirklich dazu dient, dass ich meinen Warenkorb befülle oder dass ich nicht ständig Benutzer mein Passwort rüberreichen muss, dass ich sozusagen als angemeldeter Benutzer wiedererkannt werde oder ob da hintenrum einer steht und der genau diese Sachen alle zusammenzählt. Ja. Also ich wüsste, also ich hatte keine technische Idee, wie man diese First-Party-Cookies, also diese Cookies innerhalb einer Webseite technisch besser machen könnte.
Naja, nee, technisch besser machen, sondern, also ich denke, es gibt sozusagen, also letztlich ein paar notwendige Cookies, also und ein paar auch sozusagen, die nicht notwendig sind. Also sieht man jetzt auch, wenn man sozusagen auf die Webseiten kommt,
genau.
Also da, wo man, manche unterscheiden dann zwischen Marketing-Cookie und notwendigen Cookies oder zwischen Cookie XYZ und meistens mit notwendigen Cookies. Und wenn man sich so die Seiten anguckt, also ich meine, je nach Browserprofil gehe ich auch mal ohne Cookies, also mit komplett deaktivierten Cookies auf Seiten und trotzdem funktionieren die Seiten und liefern mir genau das, was ich will. Also weiß ich, dass die Cookies sozusagen für mich, sozusagen für meine Zwecke, nicht notwendig sind. Der Seitenbetreiber wird das natürlich anders sehen, aber
für die Optimierung und den Betrieb des Dienstes benötigen wir.
Ja, aber ich denke, das ist eine Cookie-Diskussion, das ist dann nochmal was anderes. Also das natürlich, was aber so was hier für die Sendung mit eine Rolle spielt, glaube ich, dass eben, dass dieser Cookie in der Tat auch über dieses HTTP mitgesetzt wird. Also das ist jetzt nicht, das ist in, und auch das, was du sagst, ist ja keine Datei, die jetzt sozusagen übertragen wird, sondern es steht quasi im Header steht dann Set Cookie und dann diese Information und das war's.
Genau. Das ist einfach eine strukturierte Datenklumpen, den der Client bitteschön in auch einer wohldefinierten Form immer wieder mitzugeben hat. So, das ist die einzige Vereinbarung, was im Rahmen von HTTP für diesen Cookie da der Fall ist. Aber was wirklich richtig innerhalb dieses Cookies steckt, das kann man auch nicht erkennen. Das ist meist halt irgendeine komische lange Folge von Zeichen, an der mal rumraten können. Das kann eben so eine Session-ID sein, die auch tatsächlich nur im Rahmen des Surfers eine sinnvolle Bedeutung hat. Aber das könnte auch zum Beispiel strukturierte Informationen sein. Wer nämlich bei DuckDuckGo sich seine Webseite konfiguriert, der legt bei DuckDuckGo kein Profil an, sondern der konfiguriert einen Cookie. Also das ist das, die hinterlegen im Cookie, was weiß ich, ich möchte den Dark Mode haben und ich möchte, weiß ich nicht, also verschiedene Angaben, die man da machen kann. Und die nutzen zum Beispiel dafür den Cookie. Und auch das, finde ich, ist eine kreative, sinnvolle Nutzung. Eben auch, dahin kann man sagen, dieser Einsatz des Cookies ist auch datensparsam, weil nämlich auf diese Weise nicht erst das Profil auf der Surferseite erzeugt wird. Sondern es kann jeder x-beliebige kommen und innerhalb des Cookies sagen, ich hätte gerne meine Seiten, meine Ausgabe so und so dargestellt.
Genau.
Richtig. Also es gibt so über die Zeit hin, dass man verschiedene Entwicklungen innerhalb dieses HTTP beobachtet, die man dem an verschiedene Notwendigkeiten rangekommen sind. Ja. Wenn man an diese Ursprungsgeschichte denkt, ich möchte diese Hypertext-Markup-Language-Dateien verteilen, die HTML-Dateien, dann steht da nirgendwo eine Notwendigkeit für so eine Session. Also, dass man eine über mehrere Anfragen hinweg irgendeine Verbindung zwischen diesen Anfragen schaffen möchte.
Ja.
Und deswegen ist das auch anfangs nicht drin gewesen. Also, das hat man dann erst sozusagen nachgerüstet.
Genau.
Genauso wie eben auch zum Beispiel Kompression. Kompression war anfangs überhaupt keine Diskussion, dass man diese Nutzdaten irgendwie zusammendampfen muss oder sollte, weil irgendwie die Ausgabe generiert wurde und dabei Tonnen von Leerzeichen, wahnsinnig viel Redundanz drin ist und sowas. Aber man hat das eben auch zum Beispiel nachgerüstet und es ist innerhalb von HTTP so eine Kompression möglich.
Ja. Na, ich meine, es gibt ja sozusagen die clientseitige Kompression, oder nicht eine Client, also sozusagen die, was ich viel beobachte, dass die Leute ihr CSS und JavaScript insofern komprimieren, dass sie wirklich jedes Leerzeichen wegnehmen und sozusagen die Funktionsnamen sind nicht mehr Delete File from XY, sondern A, B, C oder sowas. Also die kriegen einfach kurzen Namen. Und also das ist, also in Anführungsstrichen sozusagen Kompression und dann natürlich die wirklich serverseitige Kompression, die dann sagt, ja, also der Client sagt, ich kann übrigens gzip oder irgendwas anderes und dann sagt der Server, okay, dann packe ich das mal zusammen und hier hast du ein kleineres Paket und du packst es wieder aus.
Mhm, genau. Also das sind auch dann Sachen, die eben dynamisch passieren, dass der Client erst mit seiner Anfrage und da ist es eben dann schon auch nicht mehr die reine, also dieses reine Get irgendwas, was wir vorhin beschrieben hatten. Da ist dieser Host-Header hinzugekommen und da kann er dann auch eben sagen, accept, also ich akzeptiere und die Datentypen. Also ich akzeptiere eine HTML-Datei, ich möchte da CSS oder anderes haben. Und ich glaube, das läuft auch über das Accept eben Komprimierung auf die und die Art und Weise.
Genau.
Bis hin jetzt zu diesen neuen Sachen, Brotli und verschiedene andere Komprimierungsverfahren, die sich im Rahmen von HTTP, also dieser Datenübertragung von Blöcken, von bestimmten Inhalten einfach als vorteilhaft erwiesen haben.
Ja.
Denn wie zum Beispiel Bilder, eine JPEG-Datei ist schon in sich komprimiert. Und über eine über komprimierte Daten nochmal eine Kompression zu jagen, ist selten von Erfolg gekrönt.
Hm.
Das ist meist, dass das eigentlich größer wird und nicht unbedingt den Datenaufwand reduziert.
Hm.
Weshalb man das eben auch dynamisch haben will, also mit jeder Anfrage unter Umständen Kompression an, Kompression aus.
Hm. Ja, also mir ging es letztlich auch nochmal darum, sozusagen diese grundlegenden Befehle mal zu klären, also Get und Post, also die anderen, glaube ich, da muss man jetzt nicht drauf rumreiten. Und das, was du auch gesagt hast, diese Client-Header, dass ich sozusagen als Client nochmal sagen kann, ich kann das, das und das, und dann kann der Server eben auch darauf reagieren und schickt halt auch, also eine Vielzahl von Headern kann der wieder mitschicken und dann kann ich als Client wieder darauf reagieren.
Hm. Ein interessanter Header an der Stelle ist noch dieser User Agent, das kann man mal noch mit erwähnen, dass der Client sagt, hey, ich bin, also mein Programm ist das und das.
Ja, ja. Das ist aber auch interessant, dass die Server zum Teil darauf reagieren wiederum, auf diesen User Agent. Und also es war eine ganze Zeit lang beispielsweise so, dass die diverse Zeitungen in der Funke Mediengruppe gesagt, also wenn du mit deinem Browser hingekommen bist und hast gesagt, hier, ich bin jetzt ein Mozilla Firefox oder ein Google Chrome, dann gab es halt Bezahlartikel und haben gesagt, geh weg oder bezahl mal. Wenn du aber hingekommen bist und hast gesagt, ach übrigens, ich bin der Google Newsbot, dann ist sozusagen die Seite von magischer Hand aufgegangen und du hast quasi den Artikel angezeigt bekommen.
Ja.
Und das muss ich sagen, mittlerweile funktioniert das nicht mehr. Also ich meine, das Gute ist, aber zum einen werden die Artikelinhalte über HTTP mit ausgeliefert und dann kommt quasi so ein Overlay drüber, wo gesagt wird, ja, das darfst du nicht sehen.
Ja.
Oder also da kann man rumspielen oder sozusagen, wer nicht ganz so experimentierfreudig ist, man kann auch die Artikel-URL einfach in Google Translator reinwerfen und sich die übersetzen lassen von Deutsch nach Deutsch und kann dann den auch lesen. Also das sind dann halt auch so kleine Spielereien, die dann hier noch möglich sind. Also und was vor kurzem also in der Tor-Welt passiert ist, das fand ich auch recht interessant. Die haben sich sozusagen auch einen neuen HTTP-Header ausgedacht, der heißt Onion-Locator. Und da kann ich sozusagen, also ich kann meine Webseite über das normale Clear-Web betreiben und kann dieselbe Seite aber auch im Darknet, wie es so schön heißt, anzeigen lassen. Und da wird quasi diese Onion-URL quasi hinterlegt und der Browser sagt, gibt mir dann eine Rückmeldung und sagt, hier, diese Seite gibt's auch als Onion-URL, willst du das benutzen? Und dann sagst du ja und dann wirst du sozusagen dann weitergeleitet auf die Onion-URL. Oder was Cloudflare macht, und das ist ein Header, der eigentlich bei HTTP3 auch wieder eine Rolle spielen sollte. Es gibt diesen Alt-Service-Header, also Alt-SRV-Header. Und bei Cloudflare kann ich halt auch sozusagen automatisiert Onion-Services betreiben. Also ich kann sozusagen, wenn ich Cloudflare-Kunde bin, kann ich sagen, okay, die URL soll auch übers Tor-Netzwerk als Dings erreichbar sein. Und die setzen dann diesen Alt-Service-Header und auch auf die URL und leiten dich dann sozusagen auf die Onion-URL um. Oder mit den Alt-Service-Headern kannst du viel interessante Spielereien nochmal betreiben.
Genau.
Ja, also da Header gibt's wie Sand am Meer quasi.
Und die haben auch verschiedene Auswirkungen. Also
ja, naja. Aber wie ist jetzt sozusagen die Entwicklung weiter zu HTTP 3? Was ist da jetzt sozusagen das neue Tolle, wenn ich mal...
Genau, also oder was heißt toll? Okay. Also ich würde im Prinzip da jetzt anknüpfen, zeitlich gesehen, auch das, was ich vorhin eben so erzählt hatte mit Google und dass die dann eben, wir müssen besser auftreten im Sinne des Benutzers, unsere Dienste verbessern und haben da schon dran rumgeschraubt und haben im Rahmen dieser HTTP-Übertragung einfach dieses Speedy, dieses erfunden, was dann mit zu diesem HTTP 2 geführt hat, dass man angefangen hat und hat diverse Verbesserungen einfach eingeführt. Und an der Stelle ist Google aber auch nicht stehen geblieben, sondern hat auch eben weitergeguckt, woran krankt es denn? Also was sind so die typischen Verbindungsprobleme, die auftreten, wenn ein Benutzer unsere Dienste aufruft? Und Google hat viele Benutzer, Google hat viele Dienste, Google hat eben auch noch die Hoheit über den Benutzer, also über die Benutzerseite in Form des Chrome-Browsers und konnte da eben auch Experimente machen, konnte da auch viele Untersuchungen starten. Und da sind so diverse Probleme eben mit aufgetaucht, was eben so in diese Richtung geht, wie performant ist im Prinzip diese Datenübertragung, wenn ich mehrere Ressourcen abfragen will. Und so weiter und so fort. Und ein anderes Problem, was in der Zwischenzeit hinzugekommen war, ist Verschlüsselung. Also das, was in den Anfangszeiten des Internets, glaube ich, wird ein Problem gewesen sein, die Rechenleistung. Da war, glaube ich, auch einfach noch nicht die Power auf den Servern und auf der Client-Seite schon gar nicht da, um irgendwie so massiv alles zu verschlüsseln. Die Welt damals war auch schön und man hatte sich lieb. Im Notfall kannte man jemanden kannte, der den anderen schlagen konnte. Und daher war das weniger ein Problem. Mit dem Wachsen des Internets ist das aber einfach zum Problem geworden. Und daher ist einfach TLS, also die Verschlüsselung, notwendig geworden. Google hat ja auch bei Zeiten schon konsequent sämtliche Dienste verschlüsselt, weil eben sowas wie Webmailer offen im Klartext nicht mehr angemessen war, weil eben zum Beispiel auch viel in freien Netzwerken, also wo dann der Datenverkehr mitgelesen werden konnte. Das, was wir jetzt vielleicht nicht so explizit gesagt haben, aber dieses GET und diese anderen Informationen, die sind auch wirklich auf der Leitung, als diese ASCII-Zeichen, GET und sowas zu sehen.
Genau, also wenn man sozusagen mit der großen Lupe auf die Leitung guckt, sieht man genau das, was da steht. Da steht eben GET/index.html, HTTP 1.1 oder irgend sowas. Und zurück kommt dann eben hier kleiner als, HTML größer als und so weiter. Und dann kann man, also es gibt dann sozusagen sehr komfortable Mithörprogramme, die dann sozusagen in den Stream reingucken und die angezeigten Webseiten oder Bilder einfach mit anzeigen.
Genau. Und jeder Knotenpunkt im Internet, der durchlaufen wird, dort werden eben die Daten gepuffert, also dort sind sie einfach für eine Zeit lang und da kann man auch da mal kurz eben
eine Kopie machen.
Computer
sind Kopiermaschinen.
Richtig, ja. Und exakte Kopiermaschinen, es fällt am Ende nicht auf, dass da eine Kopie gemacht wurde. So. Und das hat sich halt über die Zeit dann einfach gezeigt, dass man verschlüsseln muss. Und im Rahmen der Verschlüsselung, da das natürlich eben auch nicht so diese Anfangsentwurfskriterien waren, haben sich dann Probleme gezeigt. Also ich kenne selber auch noch die Zeiten, da war Verschlüsselung einfach pestig, weil es im Mobilfunknetz in Deutschland hat Verschlüsselung einfach die Frage darauf reduziert, komme ich an die Informationen oder nicht? Weil mit einfach dem also die Verschlüsselung an sich lag oder liegt, bis eben HTTP 3 Quick, liegt die eben innerhalb von HTTP. Es wird eben innerhalb der Es wird im Prinzip es wird da im Prinzip diese Verschlüsselungsverbindung auf diesem TCP-Ebene gemacht. Aber innerhalb dieser Verschlüsselung wird auch erst aufgebaut durch so einen Handshake.
genau.
Der dann im Prinzip nach dem TCP-Handshake und dann kommt im Prinzip erst das HTTP an die Reihe. Und bei einer recht langsamen Datenverbindung ist man unter Umständen gar nicht durchgekommen. Und das ist alles, was man jetzt ein bisschen besser verzahnt, ein bisschen besser integriert hat. Man hat, glaube ich, auch mit der Zeit einfach gemerkt, dass es sinnvoll wäre, auch einige Metainformationen, die im Rahmen von TCP stecken, wenn die auch mit verschlüsselt wären. Also diese Verschlüsselung einfach nicht nur in HTTP, sondern auch mit dieses, wie oft frage ich einen Stream ab, also diese Verbindungsaufbauten, dass das auch schon alleine verschlüsselt wird. Und dass das sinnvoller gestaltet wird. Und das, denke ich, wird eben auch mit von Google aus so dieser treibende Prozess gewesen sein, dass man versucht hat, verschlüsselte Verbindungen effizienter zu gestalten. Und da war so dieses ganze Konglomerat IP, TCP, TLS und HTTP nicht gut aufgestellt. Und eben über die, also es hat sich dann einfach so eine Entwicklung gezeigt, die dann zu HTTP 3/QuIC geführt hat. Genau. Und da können wir jetzt dann schon wieder diesen Bogen zurückschlagen zu unserer vorherigen Protokolldiskussion, wie läuft das Ganze im Internet ab. Denn ein Problem ist eben auch bei der Verschlüsselung, die TLS ist ja noch mit Streaming, also dass dann der Datenstrom kontinuierlich verschlüsselt wird. Und da ist das Problem, wenn mir in einem Datenpaket, also das fehlt, dann komme ich auch an die hinteren Daten ja nicht ran. Also korrigier mich mal.
Nee, das würde ich sozusagen anders sehen, weil also was du was du machst, du handelst einen Sitzungsschlüssel aus und dann sozusagen wird die Pakete werden blockweise verschlüsselt. Also hast du eine dann also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Blockchiffre, die dann also eine symmetrische Blockchiffre, die dann arbeitet, aber das ist kein Stream, sondern es ist trotzdem dateiweise. Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Also Stream würde mich jetzt eher überraschen. Also,
Also ich hatte konkret jetzt bei für das QuIC aufgeschnappt, dass die genau paketweise, also das, was man auf die Leitung setzt als einen Block, dass der in sich verschlüsselt ist und nicht abhängig ist von vorhergehenden Paketen.
Ja.
Und das sollte aber bei eben TLS und TCP noch der Fall sein, dass ich an ein Folgepaket nicht rankomme, weil ich mit der Verschlüsselung der vorigen hartere. Aber grundsätzlich auch da spielt schon dieses TCP Head-of-Line-Blocking mit hinein. Und ja, also dass ich da blockiert werde, dass da im Prinzip der Browser Informationen, obwohl sie auf der Client-Seite eingetroffen sind, obwohl sie die Netzwerkkarte sozusagen passiert haben, dass sie für den Browser nicht zugänglich sind und er damit nicht arbeiten kann. Und das sind alles solche Probleme, die hat man im Prinzip versucht zu adressieren.
Ja, nee, also es passiert sozusagen indirekt schon, also das, was ich schon gesagt habe, du hast diese Blockgröße, also bei TLS gibt es halt sozusagen das Handshake-Protokoll, wo du erstmal sozusagen guten Tag sagst und dir die ganzen Chiffren aushandelst und das, also was man als Endanwender am ehesten noch sieht, ist dann, wenn da so im Browser so eine Warnmeldung kommt, wo dann steht hier, der Seite kann nicht vertraut werden, weil das Zertifikat abgelaufen ist oder was auch immer. Genau. Aber in der Regel kriegt man davon gar nichts mit, sondern die handeln quasi eine Chiffre aus und dann bei dem Record-Protokoll ist es eben so, dass die Daten eben in Blöcke, also entlang der Block, also verschlüsselt werden. Und dann kann es natürlich sein, wenn sozusagen so ein Block unterwegs kaputt geht, also wenn irgendwie ein Bit gibt, dann kannst du den Block nicht mehr entschlüsseln. Und wenn da sozusagen vielleicht verschiedene Dateien drinstecken oder sozusagen nur eine halbe Datei drinsteckt, dann fällt das alles flach, dann geht das nicht mehr. Insofern, ja, haut das schon so.
Genau, also da ist einfach die Unabhängigkeit von TLS störend, weil an der Stelle einfach TLS und TCP nicht miteinander verzahnt sind und daher sich halt überlappen können und dann zu unerwünschten, unschönen Interferenzen einfach führen. Hm. Genau, und das ist so mit der, viele von diesen Anforderungen, die da korrigiert, die da mal angegangen wurden. Und was ich denke, ist auch, dass die, dass Google so ein bisschen auch mitgeguckt hat, was sind denn die neuzeitlichen Probleme. Also es gibt heutzutage auch Anforderungen und da ist zum Beispiel ein IP-Adresswechsel eins dieser Dinge, die mit, die es vor 20 Jahren nicht gab. Vor 20 Jahren war ein mobiler Client, also ein Handy, was irgendwie die Netze gewechselt hat und dadurch natürlich auch die IP-Adressen gewechselt hat, gab es nicht. Dieses Szenario war sehr exotisch und darüber musste man sich keine Gedanken machen. Heutzutage ist das aber recht häufig, dass das auftritt, dass, was weiß ich, der Benutzer zu Hause im WLAN ist, geht über die Straße, ist im Mobilfunk und geht rüber ins Café und ist dort wieder in dem WLAN und hat mit drei unterschiedlichen Adressen unter Umständen die Verbindung zum Chat-Client oder eben zu irgendeiner Webseite offen. Und das soll nicht abbrechen. Das soll nicht jedes Mal irgendwie verloren gehen. Auch mit diesem Hintergedanken dieser Sitzungsverbindung, dass man also mehrere Anfragen miteinander in Verbindung bringen will. Nicht, weil man die Benutzer tracken, also im bösen Sinne will, sondern weil man ihn verfolgen will, um ihm für seine Anfragen die passenden Ergebnisse zu liefern und nicht ständig zu sagen, Fehler, Fehler. Also weil er in dem Sinne angemeldet ist. Und genau, das ist auch etwas, was man bei Quick mit adressiert hat und dementsprechend auch verschiedene Sachen also mit ermöglicht hat, dass der Client die TCP, die IP-Adresse wechseln kann. Dann hat man sich auch eben nochmal dieser ganzen Diskussion angenommen, wie kann ich angehen, dass der Verbindungsaufbau einfach schneller klappt. Hm. Google hat festgestellt, oh, alle Leute, die im Prinzip mit unseren Diensten kommunizieren, die kommen ja recht häufig. Das heißt also, man könnte diese ganze Begrüßungsgeschichte schon verkürzen. Hm. Das ist auch vorher schon passiert. Also die haben damit eigentlich nicht so was Neues erfunden. Es gab so ein genanntes TCP Fast Open Geschichte. Die wurde auf TCP-Ebene auch schon mal eingeführt, weil eben da auch dieses Problem ist, der grundsätzliche Verbindungsaufbau für TCP sind drei Pakete hin und her. Also, hey, ich möchte mit dir, dann schickt der Gegenseite, ja, ich bin bereit und ich möchte auch mit dir, ja, ich bin auch bereit. Also dieses Drei-Wege-Handshake. Und das hat man da auch schon abgekürzt, dass man so einen Fast-Open, so einen Schnellstart hatte, der dann diesen ganzen Prozess beschleunigt hat. Das ist auch eingebaut worden bei Quick, dass man da sagen kann, ey, wir haben schon mal miteinander geschnattert. Wir haben uns letztes Mal schon über Verschlüsselungsgeschichten und so weiter ausgetauscht. Das ist geblieben. Wir machen mal hier weiter. Und dementsprechend ist die Verbindung schneller einsatzbereit als dieses ganze Spiel TCP-Handshake, TLS-Handshake. Genau. Was habe ich jetzt noch bei mir auf der Liste stehen? Dann habe ich mitgelesen, dass Quick auch eine nette Optimierung wohl mit eingebaut hat oder einbaut, dass sie wichtige Pakete, dass man eben ein Paket als dringend kennzeichnen kann und an der Stelle in diese Pakete doppelt gleich von Anfang an sagt, wir jagen die Pakete zweimal raus und eins davon wird schon ankommen. Hm. Wenn also die Verbindung, wenn festgestellt wird, oh, die Verbindung ist ein bisschen unsicher, von Anfang an die Daten doppelt rausgejagt, eins davon wird schon ankommen, dass so ein lustiger Modus eingebaut wurde.
Aber weißt du, wer das festlegt, dass das wichtig ist?
Das macht die Anwendung. Also das ist so ein sehr interessanter Ablauf, wie sich das mit dieser Quick-Geschichte zeitlich entwickelt hat. Denn an sich kann Google also Google kann viel, aber auch nicht alles. Und Google hat jetzt nun auch nicht Zugriff auf die Implementation des Internets oder Implementation der Betriebssysteme. Hat eben vielleicht auf seiner Seite die Hoheit über die Server, aber kann auch nicht so viel. Praktisch war es, waren Google auch dazu gezwungen, über die zwei Standardkanäle zu gehen. TCP, UDP, sie hätten vielleicht noch SCTP verwenden können, aber da hat sich auch rausgestellt, dass das problematisch ist, dass das praktisch im Internet nicht durchkommt. Und SCTP ist zum Teil einfach schon, viele dieser Ideen, die man bei Quick umgesetzt hat, waren auch damals schon mit SCTP umgesetzt. Allerdings scheitert eben SCTP an der Realität. Denn ein großes Problem, was einfach auch mit Quick bemerkt wurde, wessen man sich vielleicht auch vorher schon klar war, oder aber was einem da auf die Füße fällt bei solchen Neuerungen, ist der intelligenten Zwischengeräte. Das, was eigentlich die Idee des Internets war, dass man diese Endpunkte miteinander kommunizieren lässt und in der auf den Zwischenstationen die Daten durchgereicht werden. Bitteschön, wirklich nur nehmen und weitergeben. Man hat auch daran rumoptimiert, bis dahin, dass man auch zeitweise eben richtig in den HTTP-Verkehr eingegriffen hat und hat daran rumgebastelt. Also ich kenne auch noch die Zeiten, dass Vodafone die Bilder komprimiert hat und die in einer optimierten Weise ausgeliefert hat, also richtig echt den Inhalt verändert hat.
Ich meine, nicht nur Vodafone, es haben auch andere Provider gemacht.
Also ja, ich kann es nur von Vodafone bestätigen. Ja,
also ich kann mich nur an englische Provider erinnern, die haben einfach gedacht, Mensch, es ist zwar schön, wenn unsere Kunden uns Geld für unseren Service bezahlen, aber im Grunde genommen verdienen doch alle anderen auch Werbung durch das Internet. Und die haben quasi sozusagen die Webseiten dann in einen Frame gebastelt und sozusagen Frame außenrum mit Werbung gemacht und haben dir quasi sozusagen freundlicherweise nochmal ein bisschen Werbung mit ausgeliefert. Was aber auch irgendwie nie auf Gegenliebe stieß und das hat auch dann nicht lange gedauert, bis sie es mit abgeschalten haben. Also das war auch sowas. Oder ich meine, was nicht ganz so in die Richtung geht, ist waren diese, wenn du eine 404 hast, also wenn du als Telekom-Kunde, ich weiß nicht, ob es jetzt heutzutage immer noch so ist, und du hast,
das ist eine DNS-Geschichte.
Ach ja, richtig, ja, das genau, eine nicht existierende, richtig, bei den nicht existierenden Domain-Namen quasi.
Genau.
Da hat die Telekom dann gesagt, ach übrigens hier, ich suche das mal für dich und zeig dir mal ein paar Antworten. Und das musste man irgendwie auskonfigurieren dann in...
Aha. Also, dass wenn irgendeine Adresse aufgerufen wurde, zu der es die nicht registriert war, genau, hat die Telekom gesagt, ach, die haben wir registriert, drüben der Surfer und bitteschön die Werbung dafür.
Richtig, ja, genau.
Genau. Und
aber ich meine in der Tat, also das, was du sagst mit dem Vodafone, ist, glaube ich, auch so ein klassisches Beispiel, dass man wirklich eingreift in den, genau, in den Verkehr und das...
Und damit eigentlich dieses Ende-zu-Ende-Prinzip verletzt hat, weil diese Boxen innerhalb des Netzes, also auf diesen Zwischenstationen, bisschen zu intelligent geworden sind. Und das ist halt jetzt auch das Problem, dass da ist auch ein Stichwort, diese Deep Packet Inspection, dass man im Prinzip auch ganz gerne mal ganz tief reinguckt und dementsprechend hin und her die Daten schickt, also die einen interessanten Nutzdaten in die Richtung, die anderen weniger interessanten Nutzdaten über den Weg. Und das ist nachteilig. Bis eben dahin, dass diese Boxen im Internet, diese Router, sich auch einfach nicht mit SCTP zum Beispiel behängen und das nicht implementiert haben. Das ist ja auch dieses riesige IPv4, IPv6-Problem, das einfach auf diesen ganzen Zwischenstationen V6 so schleppend umgesetzt wird, während selbst Windows ja schon vor Jahren V6-Unterstützung mitbringt, klappt es nicht, weil einfach dazwischen die entsprechende Übertragung fehlt. Und das ist jetzt eben das gewesen, wo Google dann geguckt hat, was können wir tun? Und wir haben vorhin schon oft genug eben die Probleme mit TCP erläutert und deswegen haben die dann kurzzeitig gesagt, wir machen UDP. So, weil ich dann genau diese Freiheiten habe. Ich bin nicht an dieses Korsett gebunden, was das Leben mit TCP angenehm macht, Aber jeder weiß, ein Korsett kann auch eben unbequem werden. Und das ist eben hier an dieser Stelle nachteilig, wenn man experimentieren möchte und frei sein will. Und da hat sich einfach UTP angeboten und man ist auf UTP gewechselt. Eben dieses Quick ist praktisch in UTP eingepackt, diese ganzen interessanten neuen Funktionen. Und das ist das, wo ich halt sehe, dass man das Ganze jetzt mal so ein bisschen zeitlich einordnen sollte, eben mal sagen sollte, es hat sich die Welt weitergedreht. Wir haben heute neue, andere Anforderungen als eben vor 40 Jahren, als so dieses ganze IP, TCP, diese ganze ISO-OSI-Schichtenmodell entwickelt wurde. Denn auch dort ist im Rahmen von ISO-OSI-Schichtenmodell, also auf dieser akademischen Denkweise, ist die Verschlüsselung über der Transportsicherung angesiedelt. Da war auch die Sicherheit der Nutzdaten, noch weit weiter weg angesiedelt. Da wurde noch weniger verschlüsselt in der Denkweise. Und jetzt ist man aber schon so weit und hat einfach gesagt, nee, eigentlich wäre es günstig, dass, wenn ich mit jemandem reden will, will ich mit dem Rechner da drüben reden. Und das ist die IP-Adresse. Und das ist IP. Ja. Also das ist fertig. Ob ich dort mit Port, also mit SMTP reden möchte, ob ich dort mit reden möchte, ist egal. Also das ist nicht für die Verschlüsselung relevant. Deswegen kann das in die Nutzdaten der Verschlüsselung. Und daher finde ich, ist eben diese ganze Quick-Protokoll-Sache ein sehr interessanter Wechsel, dass man nämlich diese Schichten umstapelt. Man zieht plötzlich so eine tiefer, also eine weiter innerliegende Schicht, weiter nach außen und schiebt sie praktisch zwischen IP, also oder hinter IP rein. Technisch gesehen kann man es gerade nur hinter UDP reinschieben. Aber ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht in 20 Jahren darüber reden, dass wir UDP einstampfen, weil einfach dieses Konglomerat, also diese Abfolge IP, UDP, UDP, Quick, der Standard geworden ist und und UDP an der Stelle nutzlos. Das ist ein schlanker, sinnloser Ballast, den man mit hat und den man dann auch mal wegoptimieren kann.
Aber das heißt, dass du sozusagen deine DNS-Anfragen dann auch über Quick machen würdest.
Genau.
Und oder deine Videostreams und so weiter.
Und das ist auch vor einiger Zeit passiert. Denn wir haben solche Entwicklungen schon erfahren, dass auch DNS over HTTP oder eben DNS over TLS, all solche Entwicklungen sind ja gekommen. Und es ist ja auch wirklich relevant, dass DNS-Anfragen verschlüsselt werden.
Wobei, ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber mein Gefühl ist, dass das weit über dem Proof of Concept nicht hinausgeht. Also ich meine, es ist zwar sozusagen im Firefox zum Teil mit eingebaut, aber
in Chrome.
Also ich sag mal, die Kritik daran lässt einfach nie nach. Und ich weiß jetzt nicht gerade, also ich weiß es auch nicht aus dem Kopf, müsste ich auch gucken, wer gerade alles so eine Server betreibt, aber sag mal, das war auch eines der großen Kritikpunkte, dass nur eine Handvoll Leute so eine Server betreiben, was natürlich dann auch wieder so einen zentralen Blick.
Aber ich sehe das eigentlich eher so wie dieses Küchenmesser an. Also man kann damit Gutes machen, eben die verschlüsselte Namensabfrage, zum Beispiel in öffentlichen Netzwerken. Aber man kann das Ganze eben auch missbrauchen, indem man zentralisiert den Benutzer über alle eigenen Dienste laufen lässt. Solche Sachen. Und hin wie her, also die Kritik an diesen ganzen DNS over HTTP oder over TLS ist ja diese Zentralisierung. Es ist ja nicht diese, dass man die Anfragen verschlüsselt. Das habe ich noch nicht gehört, dass man das kritisiert, dass DNS-Anfragen verschlüsselt werden.
Ich sag mal, das ist ja auch das Ziel. Also ich sag mal, das Ziel, du willst ja sozusagen die DNS-Anfragen auch verschlüsseln. Also sozusagen dann wäre sozusagen diese Zielstellung am Anfang schon falsch gewesen. Deswegen wird es darüber keine Kritik geben.
Genau. Es ist nur einfach die Art und Weise, wie man es umgesetzt hat, dass eben Google alles über 8888 löst und Mozilla alles über 1111. Das ist halt ja verbesserungswürdig. Dennoch denke ich, dass es sich zeigen wird, dass die Masse des Datenverkehrs, die wir vielleicht in, also ich sage jetzt mal prognostisch 20 Jahre, verschlüsselt ist.
Das wäre zu hoffen.
Dass das, was wir heutzutage erleben, dass wir es uns auf die Leitung klemmen können und mitlesen können, dass das in 20 Jahren nicht mehr möglich ist, weil einfach da nur ein Rauschen zu erkennen ist. Mhm. Dass bis auf eben die Adressdaten, die man nicht wegmachen kann, oder selbst für diese Adressgeschichten, das ist das, aber vielleicht kommt da mal, aber es muss klar sein, wer mit wem irgendwie reden will und das, was dann darüber hinausgeht, das ist alles verschlüsselt, das ist nur noch für die beiden Endpunkte sichtbar. Und im Grunde würde ich sagen, da kehren wir wieder zum Anfang zurück, also so dieses Back to the Roots, das, was ursprünglich mal das Ziel des Internets war, die Entwurfsziele, Ende-zu-Ende-Kommunikation und in der auf den Zwischenschritten sind dumme Geräte, die nichts mit der Kommunikation, also die nur die Daten weiterreichen, dass sich das wieder dorthin entwickelt wird, also dahin entwickelt, dass eben diese Zwischenstationen entmachtet werden wieder. Da, wo heute im Prinzip noch ganz viel eingegriffen werden kann in den Datenverkehr, bis dahin das also was wir vorhin zum Beispiel mit HTTP erläutert hatten, mit FTP erläutert hatten, dass in den Datenverkehr reingehorcht wird, damit die Firewall dann die entsprechenden Ports freigibt, das wird nicht mehr funktionieren. So. Und insofern ist, finde ich, dass Quick schon eine echte Revolution ist. Eben, sie drehen an diesem TCP, an dem ISO-OSI-Schichtenmodell rum, eben auch an diesem TCP-IP-Schichtenmodell stapelt man um und eben auch noch diese Idee, diese Zwischenboxen wieder zu entmachten. Also da sehe ich wirklich mit diesen Gedanken es als echt interessant, wie sich das Ganze dann mit der Zeit weiterentwickeln wird und von wo aus dann noch die anderen aufspringen und sagen, wir hätten da gerne noch die Erweiterung. Also im besten Falle eben die Abhörschnittstelle mit eingebaut.
Ich meine, das hat man ja schon bei der Diskussion um HTTP 2 mitbekommen, dass es da auch irgendwie laut Wünsche gab, also als es am Anfang hieß, hier, das soll bitte alles verschlüsselt werden, und das ist standardmäßig, wird es immer verschlüsselt. Das hat diverse Leute doch sehr beunruhigt, dieser Gedanke. Und also das ist auch zu erwarten, dass das halt hier entsprechend wieder passiert. Und also ich habe gerade mal auch so geguckt, dass beim Datenkanal haben wir ungefähr das Dreifache an Anfragen über HTTP 1, also 1.1, und äquivalent halt ein Drittel über HTTP 2 Anfragen. Also, weil ich hatte gerade überlegt, könnte man nicht einfach HTTP 1 abschalten und sagen, unterstützt mein Server nicht mehr, ich mache jetzt nur noch HTTP 2. Wobei das natürlich hier keinen großen Unterschied macht. Es ist, glaube ich, sozusagen der Sprung, wenn du sagst, du machst jetzt HTTP 3, dann ist es ja was komplett anderes. Also dann könnte man vielleicht tendenziell sagen, okay, ich schalte jetzt 1 und 2 einfach ab, geht nicht mehr. Ich spreche nur noch Quick.
Ja, das ist das Problem, wie eben auch der Wechsel von V4 auf V6 bei IP, dass man da so einen Übergang, man muss im Prinzip noch beide Technologien einfach eine Zeit lang parallel betreiben, also was bei Quick einfach ist, ist noch eine sehr junge Entwicklung. Ja. Das ist auch, da erkennt man noch nicht alle Ecken und Kanten. Man muss auch noch viel verbessern, also viel optimieren. Denn was sich auch im Rahmen dieser ganzen Experimente, im ganzen der Entwicklung gezeigt hat, dass auch im Kernel der UDP-Datenpfad, also dieser Code-Pfad, nicht richtig ausoptimiert ist. Die Masse an Sachen läuft halt wirklich über TCP und das ist der heiße Pfad. Und dementsprechend hat man da die Befehle sind also so hin und her geschoben, dass immer optimal, dass also immer die schönen, interessanten Sachen zuerst kommen und hinterher vielleicht ein bisschen Fehlerbehandlung. Und für UDP hat man sich aber nicht so die großen Gedanken gemacht. Und dort auch gewisse Verbesserungspotenziale liegen, die das ganze Quick, dieses ganze neue Schiene einfach beschleunigen können. Bis hin, dass es eben auch so ein innerhalb der Hardware ein TCP-Offload gibt. Also das ist auch eine lustige Technik, dass der Kernel sich schon gar nicht mehr so richtig um diese ganze Arbeit mit TCP kümmert, sondern einfach nur den Kram zusammenstopft und sagt, hier, Netzwerkkarte, mach mal. Weil dort in Silikon gegossen gewisse Sachen, gewisse Routinen einfach hinterlegt sind, die wesentlich schneller gehen als auf so einer generischen CPU. Diese Checksum-Berechnung, die für TLS notwendig ist, die geht einfach im Rahmen der Netzwerkkarte schneller, besser als auf der CPU. Und das sind solche Optimierungen, die über die Jahre hin gekommen sind, auf die man jetzt halt nicht mehr zurückgreifen kann. Es gibt eben noch kein Quick-Offload und sowas. Aber das wird sehr wahrscheinlich in ein paar Jahren kommen. Genauso wie wir ja auch über die Zeit hin erlebt haben, dass AES so interessant geworden ist, dass AES auch in Hardware implementiert wurde, dass heutzutage die Prozessoren auch AES unterstützen und daher Verschlüsselung nicht mehr diskussionswürdig ist, weil die, ich sag mal, mit 2 Gigabit Datengeschwindigkeit auch verschlüsseln kann. Und dass es praktisch dann in einem Maß, in einem Rahmen liegt, dass der einfach akzeptabel ist. Und das sind auch viele Sachen. Also Quick ist im Moment halt auch noch nicht ausgereift. Da wird in dem Sinne auch noch weitergearbeitet. Was eben konkret so diese Implementierung ist, wie man das macht. Aber es funktioniert erstmal. Und dieses Funktionieren ist eben auch der Flexibilität dieses ganzen Schichtmodells, was wir vorhin schon erklärt hatten, geschuldet, weil es eben auch möglich ist, jetzt genau auf UDP aufzusetzen und seine neuen Ideen über, wie gestalte ich diese Datenflusskontrolle, wann wiederhole ich eine Datenübertragung, wie mache ich das mit der Verschlüsselung, weil diese Möglichkeiten bei UDP gegeben sind, könnte man das implementieren. Und das, was ich vorhin schon angefangen hatte, den Satz mit Google kann auch nicht alles, also Google kann ja nun auch nicht magisch auf allen Rechnern irgendwie das Betriebssystem verändern, aber Google hat die Möglichkeit und kann im Rahmen von Chrome zum Beispiel eine Bibliothek mitbringen, die Quick implementiert, also dass man im Prinzip vom Kernel sich nur diese UDP geben lässt und dann da drinnen alles selber macht. Und im Moment ist das auch tatsächlich alles so umgesetzt, dass diese ganze Datenfluss im Rahmen von Quick, im Rahmen der Bibliothek passiert. Dass also die Anwendung sozusagen feststellt, hier fehlen Pakete, das muss nochmal gemacht werden und nicht im Kernel. Das ist zum Beispiel auch eine Stelle, die für die Zukunft Optimierungspotenzial bietet, dass nicht erst diese Schleife gedreht werden muss, Netzwerkkarte, Kernel, Anwendung, sondern dass unter Umständen schon im Kernel entschieden werden kann, hier fehlt was, zurück zur Netzwerkkarte. Solche Sachen. Und dass Quick irgendwann auch im Kernel umgesetzt sein wird. Was ich jetzt auch noch mit im Prinzip bringen wollte, was nämlich entscheidend ist, wir haben ja vorhin anfangs auch schon diese zwei Dinge unterschieden zwischen TCP, was so diese Streams, so diese virtuelle Verbindung darstellt, und UDP, was wirklich nur die Pakete, dieses Fire and Forget. Ich schmeiß das Ding raus und kommt an oder kommt halt nicht an. Und das ist grundsätzlich ein Anwendungsszenario, also oder diese zwei Anwendungsszenarien, die braucht man. Und dessen ist man sich auch im Rahmen von Quick bewusst und hat das auch wiederum da drin umgesetzt. Man hat in Quick nämlich so ein Multiplexing aufgebaut. Es ist so, dass wenn jetzt Rechner 1 mit Rechner 2 sprechen möchte, dann bauen die sich ihre Quick-Verbindungen auf Und innerhalb dieser Quick-Verbindung werden diese ganzen Streams übertragen. Also da werden virtuelle Datenkanäle virtuelle Kanäle eingerichtet. Und dann kann der eine eben als verbindungsorientiert funktionieren und der andere kann blockorientiert, also datagrammorientiert funktionieren. Man hat also sozusagen innerhalb von Quick wieder TCP und UDP. Also diese alte Denkweise ist da auch geblieben. Und die Anwendung kann an der Stelle auch wieder eben steuern. Mir ist es wichtig, dass ich die Reihenfolge garantiert bekomme. Also ich greife auf eben so einen Stream auf TCP zurück. Oder mir ist wichtig, dass ich diese Daten kriege. Also sowas wie eben eine Videoanwendung, Videostream. Und dementsprechend möchte ich gerne so ein paketbasiertes Verfahren, so ein UDP haben. Hm. Und eben auch das, was man unter TCP ja schon kannte, diese wichtigen Pakete und diese unwichtigen Pakete, was man da als Flex mit in diesem Header drin hatte, das hat man da auch offensichtlich wieder erfunden, was ich eben vorhin gesagt hatte. Eben diese Daten sind wichtig und da scheint das Quick eben das so zu machen und schmeißt da eben zwei Pakete auf einmal raus. Hm. Also im Grunde ist so viel dann auch nicht wieder neu passiert. Man denkt einfach die Welt bei Quick nur mal wieder neu mit neuen, also um auch die Anforderungen der heutigen Zeit zu erfüllen. Eben, dass man auch so ein Ding hat und mit Quick, mit seinen kompletten Quick-Daten, also da, mit dem kompletten Quick-Strom oder Strömen, einfach von einer Adresse zur nächsten wandern zu können. Also einfach so dieses, was ich vorhin beschrieben hatte, dieses IP-Adresswechsel umzusetzen. Solche Dinge. Genau, und was ich auch noch gelesen habe, es soll wohl auch solche Geschichten wie Korrektur, Fehlerkorrektur. Also das ist eigentlich gar nicht umgesetzt auf UDP oder IP oder TCP-Ebene, dass man richtige Fehlerkorrektur hat. Also nicht nur Fehlererkennung, sondern auch Fehlerkorrektur. Habe ich gelesen, das soll wohl auch bei UDP, bei Quick mal ist das mit angedacht, dass man auch, beschädigt ankommende Daten reparieren kann. Also Verfahren dafür sind ja bekannt, wie man sowas machen kann. Und
da wäre es vielleicht auch spannend, genau, sich zu sagen, eventuell neue Verfahren vielleicht, also oder die Frage, ob neue Verfahren dazu da ausgedacht werden, ist, oder ob man wirklich so die bekannten, historisch gewachsenen Sachen dann weiternimmt.
Weiß ich nicht so richtig. Ich kenne halt Korrekturverfahren eher auf statisch liegenden Daten, also sowas wie im RAM oder wie auf der Festplatte. Also ein RAID-System ist ja so ein klassisches datenredundanzschaffendes Verfahren, um Fehler zu korrigieren oder im RAM ist es dieses ECC-Geschichte. Das kann sein, dass das vielleicht einfach nicht sinnvoll ist, sowas auf laufende, auf fließende Daten rüberzuziehen. Da kenne ich mich so mit der Forschung auch nicht so richtig aus. Vielleicht wird man da auch mit Erkenntnisse finden und merken, statistisch gesehen kippen ganz gerne Einsen und deswegen ist es sinnvoll, wir konzentrieren uns auf die Einsen und können die Nullen vernachlässigen oder sowas. Daten fallen halt eher von oben nach unten von unten nach oben oder was auch immer. Also da gibt's ja die obskursten Dinge, die man in der realen Welt plötzlich findet und die vor dem Elfenbeinturm am Reißbrett überhaupt nicht zu sehen waren.
Ja, genau.
Ja, genau. Also das ist etwas mit diesem jetzigen Internetaufbau und eben auch diesem Herangehen über diesen UDP-Weg und eine Bibliothek, dass man das auch da flexibel offen hält. Und eben Bibliothek heißt jetzt auch, das ist so das Stichwort, es ist in verschiedenen Programmiersprachen implementiert und verschiedene Programme nutzen das. Mir ist nämlich zum Beispiel seit Monaten fallen mir die Fehlermeldungen vom SyncThing auf, also diesem Synchronisationsprogramm, das kontinuierlich bei mir im Log mitstehen hat. Da hat einer Sync irgendwas gesagt, ich weiß nicht, was das ist.
Ja.
Also die Debian-SyncThing-Pakete werden nicht mit Quick Support und kompiliert und dementsprechend sagt das Ding, ich kann nichts mit dieser URL anfangen.
Richtig, genau.
Da ist mir so auch quick so das erste Mal richtig bewusst.
Ja. Ich fand auch die Meldung schön, da steht Dialer vor Quick, tralala, weißt du, also Dialer klingt für mich so wie so ein Wählscheibentelefon.
Ja.
Ja, stimmt, das war mir auch schon aufgefallen.
Genau. Achso, was habe ich jetzt noch alles Lustiges bei mir auf dem Zettel stehen? Genau, also das, worauf wir uns im Prinzip einstellen müssen, ist, gibt kein Klartextprotokoll mehr, aber das ist schon alleine mit der Verschlüsselung hinfällig.
Ja, genau.
Das ist auch nicht mehr sinnvoll, dass man da irgendwas mit Klartext macht, weil es eben kein Mensch mehr lesen können wird. Man braucht mindestens immer ein Programm zum Entschlüsseln und Interpretieren der Daten.
Hast du denn auf deinem Webserver Quick aktiviert?
Nein, ich habe es schon vorgehabt, aber im Nginx diese ganzen Patches da reinzukriegen, das ist mir einfach zu blöd,
okay.
Weil ich da einfach in selbstgepatchten, das ist es mir dann wiederum erstmal noch nicht wert. Hm. Wenn aber über Repository XY die Möglichkeiten, also der Zugang erleichtert wird, dann werde ich das auch auf alle Fälle aktivieren.
Hm. Und ich weiß nicht, also vor kurzem ist so ein neuer Stern am Webserver-Himmel erschienen. Fällt mir aber der Name schon nicht mehr ein. Hast du den mal angeguckt und hat der schon HTTP3? Okay.
Nee, stehe ich jetzt auch gerade auf dem Schlauch.
Das ist, also ich hatte es nur gelesen, dass also sozusagen der große Selling Point war, dass die schon Let's Encrypt Support eingebaut haben, weißt du, also dass du quasi nur noch auf den Knopf drückst und dann läuft das quasi irgendwie alles.
Okay, gut.
Und der ist natürlich größer, schöner, toller und bunter als alle anderen.
Kommt der aus Russland?
Nee, ich glaube nicht.
Also gut.
Uninteressant.
Russische
Webserver sind unakzeptabel.
Nee, genau das. Also im Prinzip, wenn es der russische Pornosurfer ist, dann sage ich, die haben Last. Also
ja, genau.
Die haben
echt
ein Problem und müssen sich was einfallen lassen und deswegen. Wobei ich aber, es gibt etliche Rankings, also oder was halt, nein, es gibt nicht etliche Rankings, sondern es gibt ein Ranking im Internet, bei dem Nginx schlechter abschneidet als so gewisse Application-Surfer. Nginx ist um einiges schlechter als Rust. Weshalb ich auch eher erwarte, dass sich da nochmal eine ganze Sache drehen wird in der Webserver- und Application-Server-Welt. Es ist im Moment für gewisse Sachen performanter, seine Rust-Anwendung live ins Internet zu stellen, anstatt sie hinter einen Nginx-Proxy zu legen. Also so ein Reverse-Proxy. Genau.
Das ist ja auch interessant.
Also der Datendurchsatz beim Nginx für stinknormale schnöde Dateien ist schlechter als bei Rust. Aber das ist auch ein bisschen dem Konzept geschuldet. Weil da als Nginx halt entworfen wurde, waren die Denkweise, also waren einfach so andere Ideen, Entwurfskonzepte dabei bei wohingegen eben jetzt bei Rust dieses ganze Asynchrone kam und das mehr Bums liefert, eine schnellere Abarbeitung einfach bringt. Richtig. Warte mal, was habe ich jetzt noch gerade bei mir? Ach so, noch eine Geschichte, die gerade eben einfach nervig und ärgerlich ist. Es fehlt die Abhörschnittstelle für Quick. Das ist so ein bisschen, was auch bei TLS nervig ist. Dass ich das dem Administrator auch, also demjenigen, der auf dem Rechner mit die Hoheit hat, dass dem Arbeitswerkzeuge einfach fehlen. Wenn man mit Wireshark diese Kommunikation anguckt, da ist es dunkel. Und wenn sich das mit Quick noch ausbreitet, wird es unschön, weil man viele Sachen nicht debuggen kann, wenn nicht die Anwendung dafür die Möglichkeiten mitbringt. Das ist im Prinzip die Hoffnung, wenn dann Quick in den Kernel einzieht, dass dann auch eine entsprechende Schnittstelle mit umgesetzt wird, sodass man auch anwendungsübergreifend die Informationen mit abfassen kann und auf diese Art und Weise die Sachen besser untersuchen kann. Denn das erlebt man auch heutzutage schon, dass die Leute, also wenn man einen Fehler genannt bekommt oder sowas als Admin, entweder hat die Anwendung eine Möglichkeit geschaffen, den Datenverkehr vor der Verschlüsselung zu analysieren, dass im Prinzip entsprechende Debugging-Meldungen eingebaut wurden, oder man hat Pech. Oder man guckt im Prinzip auch nur einfach auf diesen Haufen Rauschen. Und das ist halt ein bisschen ungünstig, das behindert halt wirklich. Aber das ist auch ein Problem, was wir heutzutage schon mit SSL haben und was man da ja leider auch nicht so richtig gelöst hat. Also für OpenSSL und NuTLS hat man auch meines Wissens nach keine richtige Abhörschnittstelle eingebaut, an der sich Wireshark andocken kann und zum Beispiel eben den Datenverkehr mitlesen. Weil innerhalb der Verschlüsselung ist er ja auch immer noch strukturiert. Und das ist etwas.
Also was ich nur sagen muss, also ich finde es ja an sich gut, dass es keine Abhörschnittstelle gibt, weil ich meine, es mag für den Systemadministrator ein bisschen unschön sein, aber ich sag mal, für die Leute da draußen, die eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wollen, wäre sozusagen eine Abhörschnittstelle genau das Problem, was niemand haben will. Also insofern
ja,
müssen sich halt einfach andere Debugging-Möglichkeiten suchen.
Nennen Sie mir mal.
Da müsste ich die Probleme kennen. Also ich habe das Problem gehabt, dass ich in die Daten reingucken muss. Also die Probleme konnte ich immer so analysieren, ohne in irgendwelche Datenpakete reinzugucken. Also insofern
sehe ich
das Problem erstmal noch näher.
Also ich kenne zum Beispiel, wo eben auch die Verschlüsselung ja schon mitläuft, ist auf SMTP-Ebene. So Client, nennen wir eben, was weiß ich mal, Outlook, kommuniziert mit einem Server und möchte Daten einliefern. Funktioniert irgendwie nicht.
Na gut, also, da hilft mir das nicht. Weißt du, da muss ich zu dem Outlook-Typen gehen und sagen, hier, mach das mal ordentlich. Also,
da hast du bei Outlook Pech. Also bei Microsoft, dagegen kommst du nicht an. Und dein Kunde wird immer zu dir sagen, nö, mit dem Server da drüben, mit meinem Exchange, funktioniert das problemlos. Dein Server ist kaputt. Dein Dienst, ich bezahle dich nicht mehr. Also das sind so die beliebten Probleme. Oder im Prinzip, dass ich auch analysieren möchte, also bei Nginx geht es ja eben, wenn ich da den Datenverkehr durchleite und kann mir den da mal rausdumpen. Aber selbst da ist es nervig, wenn ich da jedes Mal am Server die Konfiguration ändern muss und kann nicht dynamisch mal schnell das Debugging aktivieren und auch nicht gezielt in irgendwelche Streams reingreifen. Das zum Beispiel auch fand ich damals wie bei Postfix, sage ich jetzt mal, in meiner alten Erfahrung hatte ich keine Möglichkeit, das gezielt für einige Sachen zu aktivieren, sondern ich habe dann gesagt, entweder Debugging an oder Debugging aus. Und das ist das, was ich ja schöner über Dings machen kann, über Wireshark, dass ich dann filtern kann und solche Sachen. Und das andere Argument, was ich auch sagen muss, wenn du deinem Administrator nicht traust oder mit deinem Administrator hast du sowieso ein anderes Verhältnis, ein anderes Problem. Also das ist, man sollte hier Abhören und Abhören unterscheiden. Ob die Abhörschnittstelle eben im Programm oder im Kernel implementiert ist, ist eine andere Frage, ob die Abhörschnittstelle unterwegs, ob die Zwischenboxen, dass man den verschlüsselten Strom aufbrechen kann, nach der Verschlüsselung. Das erfordert Zusatzgeschichten noch und nöcher. Das ist eigentlich schon alleine aufgrund des Technischen, wo man sagen würde, idiotisch. Aber natürlich, ich sag mal, einen Datenabzweig vor der Verschlüsselung im Kernel einzubauen, also so wie es der Kernel jetzt auch schon macht, dass er so eine mit PCAP die Schnittstelle einfach eingebaut hat, dass das natürlich auch möglich sein sollte mit Quick dann.
Ja. Ich meine, gut, das ist jetzt auch eine Diskussion, die einfach zu lange führt. Und wir sind auch schon über der Zeit hinaus.
Ja, wir produzieren gerade für den Podcast.
Ja, aber das, genau. Also ich habe auch bei mir jetzt nur 2 Stunden Zeit eingerechnet. Deswegen denke ich, haben wir erstmal so einige Punkte besprochen, was Quick und HTTP3 betrifft. Und ich meine, vielleicht können wir diesen Faden wieder aufgreifen, wenn das mal weiträumig ausgerollt ist. und dann nochmal sozusagen mit praktischen Erfahrungen rangehen. Also ich hatte vorhin gerade geguckt, Caddy als Webserver der, ich weiß nicht, ob das der war, den ich im Hinterkopf hatte, aber der hat standardmäßig TLS-Support und
genau.
Also kommt auch mit Quick und so weiter.
Genau. Also Quick wird jetzt alles dazu zwingen, dass man auf TLS und TLS auch 1.3 geht. Genau. Also insofern, es kommt da was Neues, es ist da so ein bisschen eine Revolution im Gang, ein Umbruch. Wie viel da noch kommt, abwarten.
Genau. In diesem Sinne,
genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Kommentare habt, geht auf datenkanal.org oder datenkanal.org/mx, dann kommt in unseren Matrix-Kanal. Ansonsten versuchen wir jetzt wieder regelmäßig irgendwie Sendungen aufzuzeichnen. Das heißt, so in 4 Wochen etwa könnte es eine neue Live-Sendung geben und zum unbestimmten Zeitpunkt wird die Sendung auf der Website erscheinen. Ja. Okay, bis bald, vielen Dank.
Tschüss. Genau. Tschüss.